Meine Mutter sagte mal, mit deinem Dickkopf kriegst du nie einen Mann. Und ich habe das nicht beängstigend gefunden. Meine erste Rede von einer Demo, zitternd, aufgeregt, Adrenalin, Rückenschweiß, über warum es richtig ist, den Paragraphen 218 komplett zu streichen. Ich habe so viele Lügen gehört und irgendwann als Lügen wahrgenommen, ohne sie auflösen zu können, dass ich immer in so einer Haltung war, vorsichtig zu sein und auf Abstand zu bleiben und nachzudenken, ob das denn jetzt stimmt, was jemand sagt. Die ganze Kotzburgenriege um Kuhn Bendit und Joschka Fischer und die ganze Putztruppe. Ich dachte, was sind das für Gestalten? Die waren derartig machistisch. Das war mal so ein rührendes Gehabe, was ich eigentlich nur von Stammtischen in der Provinz kannte. Wo ich mir dann immer gefreut habe, wenn auf irgendeiner Demo der Spruch nie wieder Deutschland gerufen wurde, weil ich noch weiß, wie wir den mit 12 Leuten im Hinterzimmer in Köln erfunden hatten. 1979 haben wir mit ein paar Leuten, ich glaube, wir waren so ungefähr ein Dutzend, haben wir das erste deutsche Rock-gegen-Rechts-Festival organisiert. Also ich kämpfe schon so lange, bis noch was zurückzuholen ist. Du sollst auch nicht mir vertrauen.
Zu spät.
Zu spät. Scheiße.
Hinterzimmer.
Komm, küssen.
Ein Podcast mit Katharina Schmidt.
Und Jonas Holtmann.
Hallo und herzlich willkommen hier und heute mal wieder in unserem Talk-Format im Kommen, Küssen, Hinterzimmer. Wir befinden uns fern der eigenen Podcast-Booth. Wir sind im Römer und hier findet sich die Stadtverordnetenversammlung von Frankfurt am Main. Hier wird Politik gemacht und wir haben jemand zu Gast, die schon seit Jahrzehnten Politik macht. Nicht als Karriereidee, sondern aus Passion. Sie wurde 1951 geboren und war in den ausgehenden 70er und 80er Jahren eine der prägendsten Figuren bei den damals gerade erst gegründeten Grünen. 1991 brach sie mit der Partei und gründete die Öko-Links, die heute aktiver ist denn je. Die Öko-Links besitzt Mandate in der Stadtverordnetenversammlung und ist gerade wieder im Wahlkampf. In Hessen wird nämlich bald gewählt. Wir freuen uns. Ein Traum wird wahr, eine Legende hier im Komm-Küssen-Hinterzimmer. Herzlich willkommen, Jutta Diepfurth.
Jetzt muss noch ein Tusch kommen oder so.
Genau, müssen wir einbauen, ja.
Meine Güte, okay. Hallo.
Ja, so schön, dass du es einrichten konntest. Wir freuen uns sehr, dass wir dich besuchen dürfen hier im Römer.
Jutta, du hast uns gerade gesagt, dass du noch nie einen Podcast gehört hast. Aus Überzeugung oder Zeitmangel?
Nein, ich habe gar nicht aus Überzeugung, sondern ich bin sehr textler, also ich male und ich schreibe. Das sind so meine künstlerischen Ausdrucksformen. Und bei Schreiben, was ich zurzeit intensiv tue, wenn es klappt, neben dem Wahlkampf nachts, brauche ich absolute Stille. Das heißt, ich höre eigentlich nie Radio. Ich höre, wenn ich so stupide Tätigkeiten mache. Dann höre ich sehr laut Musik, aber keine Podcasts, sondern eher was, wo ich zwischendurch tanzen kann oder sowas, damit ich mich bewege und nicht nur irgendwie am Computer hänge. Aber sehr selten Podcasts. Manchmal fliegen welche an mir vorbei und manchmal denke ich auch, oh, das könnte interessant sein. Das hörst du dir mal an und dann ist der Tag schon wieder vorbei.
Sehr gut, ja, das klingt ja auch alles schon sehr gedrängt. Also wir dürfen dich jetzt hier besuchen, aber es ist auch schon lange dunkel. Du bist noch im Büro und du sagst, ach ja, du schreibst die Bücher dann möglichst vielleicht noch nachts, weil du ja tagsüber Wahlkampf machst. Wie voll sind denn deine Tage? Bist du einfach gut organisiert oder bist du jemand, die nicht so viel Schlaf braucht?
Bin ich gut organisiert? Also manche Leute würden sagen ja und manche würden sagen, du bist ein Chaot und machst dich kaputt. Also ich weiß es nicht. Ich tue einfach gerne gute und wichtige Sachen. Und dann, manchmal gehe ich ins Bett und höre draußen die Vögel zwitschern und dann muss ich immer lachen, weil ich das so niedlich finde. Oder manchmal gehe ich ins Bett und morgen fängt gerade die Sonne aufzugehen und gleichzeitig fängt an zu schneien. Dann mache ich Fotos aus dem Fenster und gehe dann auch höchst zufrieden ins Bett. Und der schöpferische Teil war das dann aber auch schon, weil ich den ganzen Tag an irgendwas gearbeitet habe. Wir haben ja auch keine Trennung von Kopf- und Handarbeit im Wahlkampf. Das heißt, ich beschrifte Kuverts, ich mache Layouts, ich schreibe Texte, ich mache irgendwie ganz stupides, praktisches Zeug auch. Das ist bei uns einfach nicht aufgeteilt. Und deswegen ist es immer zu viel und alle können es eigentlich irgendwie.
Also du hast es aber mehr als einen 8-Stunden-Tag, hören wir da raus.
Ja. Ja, 2x8 Stunden kommt so hin.
Wow.
Manchmal auch nur 14 Stunden. Das ist so ziemlich häufig.
Ach du lieber gut, aber du als Linke, ne, der die 35-Stunden-Woche fordern
ich
und die 80
Stunden. Ich bin
zum Recht
auf Faulheit und gar nicht arbeiten und sowas alles, aber doch nicht dann, wenn es darum geht, was zu verändern. Übrigens, bei eurer Einleitung würde ich einer Sache gleich widersprechen. Politik machen heißt nicht für mich im Parlament arbeiten. Das ist wirklich nur ein Nebenfuß. Ich glaube, diese Gesellschaft wäre da, wo sie mal gute Entscheidungen getroffen hat, nie verändert worden, wenn es nicht Bewegung gegeben hätte. Und das heißt, Bewegung zu stärken, ist mein Hauptanliegen, damit zu tun, mich bundesweit und auch international zu vernetzen und da Debatten mitzuführen und die notwendigen Streits und Auseinandersetzungen, etwa über Antisemitismus oder sonst was, zu führen. Aber das Parlament ist für mich so eine ulkige Sache, die ich auch mache.
Ja.
Weil das Schöne ist ja, da stoße ich auf, Parlament wird immer ideologisiert als der Ort, wo man miteinander ins Gespräch kommt und Sachen verhandelt und dann zu einem guten Ende führt, ist natürlich totaler Quatsch. Sondern da treten Interessenvertreter aufeinander und manche dieser Interessenvertreter, besonders vom gesamten rechten Flügel, die wissen zwar, was sie vertreten, aber sie können überhaupt nicht argumentieren. Also sie können weder historisch noch aktuell wirklich gut begründen, was sie tun, was sie vorschlagen und warum das alles. Und dann macht es mir eine irre Lust, mit denen zu streiten und die zu zerlegen. Um nicht nur aus Spaß daran als Sportart, sondern auch um zu zeigen, wie wenig dahinter ist. Also um die Masken beiseite zu schieben oder zu zerreißen, um Klarheit zu schaffen. Also ich bin besessen von Aufklärung. Und da gibt's verschiedene Methoden für.
Ja. Oh, wow. Kann mich nur erinnern, ich hatte irgendwo auch mal von dir gelesen oder gehört, dass du auch da etwas Ähnliches gesagt hast. Die politische Arbeit ist vor allem eben gar nicht im Parlament, sondern auf der Straße, in den Kneipen, auf den kulturellen Events, also da, wo Menschen sind eben. Ja,
und da, wo Menschen sind und da, wo man diskutieren und sich streiten kann. Ich meide Umgebungen, in denen nicht mehr gestritten wird, weil die Dogmen schon festsitzen. Also da gibt es Teile der linken Szene, da hat es im Moment keinen Sinn, weil die alle derartig auf dem Trip sind, Israel zu bekämpfen. Dass es keinen Sinn hat, da warte ich, dass ein Teil von denen in den nächsten 2-3 Jahren was dazulernt und man dann wieder miteinander reden kann. Ah. Also es gibt so, ich guck schon, wo gehe ich hin, wo lohnt sich der Zeiteinsatz.
Ja. Ja, ich würde gern, also weil wir sind ja schon mittendrin und das ist ja auch gut so, aber vielleicht könnten wir noch mal kurz in der Zeit zurückreisen.
Genau, Podcast ist auch sowas Gemütliches, wo sich die Leute, die Zeit haben, die holen sich jetzt nochmal zu trinken und wir gehen jetzt erstmal, reisen nochmal mit dir zurück in die Zeit.
Nee, also einfach auch wirklich aus Neugier nochmal. Ja. Also muss ja jetzt nicht en Detail alles nacherzählen, wie es genau war, aber also jetzt so du als Jugendliche, ja, wie kamst du in die Politik? Hat dich das schon immer umgetrieben, so dieses, irgendwas stimmt hier nicht, ich muss die Wahrheit aussprechen, ich muss in den Widerstand gehen? Oder wie hast du dich politisiert als junge Jugendliche?
Als ich zur Welt gekommen bin, hatte ich keinen Gedanken dieser Art in meinem Kopf, sondern habe mich bemüht, sprechen zu lernen. Nein, ich will es mal ganz kurz sagen. Ich komme aus verarmten, aber elitären Kreisen. Und meine gesamten Vorfahren sind alle adlig und hatten alle, bis auf sehr, sehr wenige Ausnahmen, waren sie Pro-Nazis oder waren selber welche. Oder SS-Offiziere oder was der deutsche Adel eben so vorzuweisen hat. Mhm. Und man beruft sich heute viel auf Widerstand. Wenn man genauer hinguckt, war da nicht viel. Außer vielleicht mal gemeinsam auf der Jagd gewesen zu sein. Das ist noch kein Widerstand. Also ich meine jetzt Hasenjagd oder Fasanenjagd. Das heißt, aus solchen Kreisen komme ich. Meine Eltern waren schon mehr so, besonders mein Vater eher sowas wie bürgerliche Revolution, aber von der wertkonservativen Art. Das hat mich aber schon in einen gewissen Gegensatz gebracht zu faschistischen Vorfahren. Das war sicher günstig. Und diese Anfang der 60er, ich bin 51 geboren und Anfang der 60er, so ab 10, Ach, ich hatte einfach das Glück, einen Vater zu haben, der da noch Zeit hatte, sich viel mit mir auseinanderzusetzen, indem ich alle möglichen Fragen stellen konnte. Also warum ist der Schaum auf dem Neckar nicht so schön, wie ich glaube? Und er erklärt dann eben, warum das giftiges Zeug ist und Umwelt. Also das sind so Sachen, die habe ich ganz früh nebenbei mitgekriegt. Und wie das Sternsystem funktioniert. Und wir hatten Modelle von der DNA im Wohnzimmer. Und so, weil er halt diese Aufklärungssendung erst im Radio, dann im Fernsehen machte. Und das kriegte ich. Ich war zu Hause das Testkind für diese Sendung. Also versteht sie das, dann verstehen es meine Zuhörer auch. So ein bisschen so die Nummer. Das war ein Privileg, das hatte ich aber nur, weil mein älterer Bruder ertrunken war mit 2. Sonst wäre der wahrscheinlich der Ansprechpartner gewesen. Und ich bin dann die Nummer 1 geworden, also die Älteste und die Ansprechbarste in einer bestimmten Phase seines Lebens. Naja, und aber letztendlich war das so ein Leben mit Internat nach dem Abitur, wer lässt sowas mit sich machen, außer einer dummen jungen Frau wie ich, die sich einreden lässt, dass man mit 17 noch nicht studieren hat, auch wenn man das Abi hat. Also meiner Mutter steckt mich, damit ich in die richtigen Kreise komme, einmal ein Mädcheninternat mit Töchter aus gutem Hause und dann nochmal ein Internat nach dem Abitur, wo ich alles lerne, was Ehefrauen später brauchen könnten in solchen Kreisen. Also ziemlich schrecklich.
Und also wie so eine Schule von höhere Töchtern oder
Internat,
so.
Internat, Töchterheim, Dr. Mehltretter, Garmisch-Partenkirchen mit Mauer drumrum und nach 18 Uhr nicht mehr raus.
Okay.
Ich glaube, ein Drittel der Mädchen hat sich irgendwelche Verhältnisse mit Skilehrern zugelegt, weil so viel verboten war. Es war dann Notwehr. Nein, egal. Also danach konnte ich studieren und war dann endlich raus. Das war gut. Und da war ich in Heidelberg und ich wollte eigentlich Kunst studieren. In Karlsruhe wäre wohl auch angenommen worden, aber die Politik hat mich gelockt. Ich habe im Odenwald gelebt zu einer gewissen Zeit und bin dann jeden Tag mit der Oberrheinischen Eisenbahngesellschaft, die niemand außer den Leuten dort kennt, OEG, nach Heidelberg gefahren. Durch Heidelberg durch, bis nach Wieblingen, wo meine Schule, dieses Internat war, wo ich extern war. Und beim durch Heidelberg durchfahren waren immer Demos. Das war 68, 67, 69, so. Und da wollte ich hin. Ich habe also öfter Schule geschwänzt und habe geguckt, was die Studenten so machen. Das waren die Vorformen vom KDW. Das war der Absterben der SDS. Und ich fand es sehr interessant, dass die Männer, nur Männer redeten auf diesen großen Teach-Ins, wo ich ganz verklemmt in der äußersten Ecke, weil ich dachte, Schülerin, wenn die das wissen, dann fliege ich hier raus. Ich bin ja kein Student. Und dann kriegte ich mit, dass da immer nur Frauen redeten. Immer nur Männer redeten und dass deren Lebensgefährtin ihnen dann nach ihrer tollen Rede die Wange kraulten oder den Nacken. Also es war eine schreckliche Rollenverteilung. Ich dachte, wenn ihr dauernd von Befreiung redet, wen meint ihr alles nicht? Und die Naturfrage, mit der ich ja aufgewachsen war, wenn auch in der konservativen Interpretation, war überhaupt keine Frage dieser Bewegung in der Zeit. Mhm. Also das waren so Sachen, diese sogenannten Nebenwidersprüche. Und gleichzeitig gab es Lesekreise mit klugen Texten, schon auch Frankfurter Schule. Das traf mich dann so als 18-, 19-Jährige. Also ich hatte früh einfach richtig Glück über Zusammenhänge. Ach ja, diese Tattenschule war eigentlich, dieses Mädcheninternat war sehr konservativ. Aber gleichzeitig, Elisabeth von Tatten kennen die meisten heute nicht mehr. Sie war eine konservative Widerstandskämpferin, die geköpft oder gehängt wurde. 1944 oder 1945 und hatte diese Schule als reformpädagogische aufgebaut. Das heißt, in diese Schule, deswegen hatte ich wirklich Schwein, die war zwar, wir durften keine Hosen tragen und so komische Sachen und mussten einmal in der Woche in die Kirche. Aber die Lehrer dort waren sehr oft überlebende Jüdinnen. Eine hat mir ganz später gestanden, sie sei Kommunistin gewesen vor dem Faschismus. Und so, also es waren eher Leute, die gegen Hitler waren, wo wir antisemitische, faschistische Sachen nicht zu hören kriegt. Das war eher in der sonstigen Umwelt, Nachbarn, Verwandtschaft und so. Also das hat nicht jeder, das war so ein kleiner Raum, wo das nicht vorkam. Deswegen sage ich, ich habe mehr Glück gehabt als Verstand über viele Phasen meines Lebens.
Ja.
Ja, so wie ich später ins sozialistische Büro gegangen bin, wo eben Leute waren wie Dan Dinner und Micha Brumlik und andere und eben nicht in irgendeine K-Gruppe, weil ich deren Stalinismus zum Kotzen fand. Oder deren sonstige dogmatische Orientierung, dieses ganze Autoritäre. Kurz gefasst könnte ich sagen, aus meinen Kreisen hat mich die APO gerettet. Also ohne diese Heidelberg-Infektion und diese frühen Sachen, die mich zum weiteren politischen Denken gebracht haben, hätte ich es aus meinen Kreisen nicht geschafft, sondern wäre bei irgendwelchen Adelsbällen, versackt und hätte, wie meine Großmutter sagt, heirate immer einen, der aus dem gleichen Stall kommt wie du. Ich dachte, geht's hier im Zug?
Das war wirklich so, ne?
Ja, natürlich.
Unglaublich.
Ja. Ich war in diesen Adelsbällen ab 16, hatte meine Mutter mich da angemeldet, damit ich ja nicht auf falsche Ideen komme. Und irgend so ein Polo heirate oder Studentendemonstration.
Nicht standesgemäß.
Ja, ja, jetzt wolltet ihr ja wissen mit den Grünen.
Nein. Also, wenn du jetzt
rein. Das sind ja noch 10 Jahre.
Ja, eben. Also,
jetzt sind wir erstmal im Frankfurt der 70er.
Ja. Nein, da bin ich nie gewesen. Frankfurt der 70er. Ich habe 69 Abi gemacht und war dann in diesem scheiß Internat in Garmisch und bin dann ab April 70 habe ich angefangen zu studieren und eben nicht Kunst, sondern weil ich in Heidelberg sein wollte wegen der politischen Turbulenzen, die mir so gefallen haben, Kunstgeschichte und Politik so und das politische Institut hieß Rosa-Luxemburg-Institut. Und es begann so der aufstrebende KBW. Das waren gleich Leute, mit denen ich mich ziemlich stritt, weil die uns jungen Erstsemestern sagten, wir sollten nicht so ein bürgerliches Demokratieverständnis haben und jetzt sei Revolution. Und dann habe ich sie gebeten, mir das zu erklären und es war nicht so überzeugend. Also die hatten so ein, der Stil hat mich sehr eher an meine konservative Verwandtschaft gehindert mit dem, so muss es sein, so wird es sein, so bleibt es. Und bloß nicht hinterfragen, sonst kriegst du einen runter und so. Daran erinnert und da war ich. Meine Mutter sagte mal, mit deinem Dickkopf kriegst du nie einen Mann. Und ich habe das nicht beängstigend gefunden. Also ich war immer sozusagen in der Haltung, eher zu hinterfragen, eine Sache nicht zu glauben. Ich war ja auch mit vielen Lügen aufgewachsen. Neben dem, was ich über meinen Vater erzählt habe, gilt ja auch, was mir meine weibliche Verwandtschaft an Lügen über die Vergangenheit erzählte und ihre Vergangenheit in Vorpommern und sonst so auf ihren Schlössern, der Umgang mit den Leuten und ihre Verbindung zum Faschismus. Also ich habe so viele Lügen gehört und irgendwann als Lügen wahrgenommen, ohne sie auflösen zu können, dass ich immer in so einer Haltung war, vorsichtig zu sein und auf Abstand zu bleiben und nachzudenken, ob das denn jetzt stimmt, was jemand sagt. Und diese Methode hat sich sehr bewährt. Die habe ich nur später noch intellektuell unterfüttern müssen, damit es nicht nur ein Gefühl von Trotz ist, sondern eben auch Kritik. Ja, und also ich war dann ein Jahr in Heidelberg, war in einer linkssozialdemokratischen Gruppe, die ist, glaube ich, nur in Heidelberg war, die hieß Hochschulpolitisches Kollektiv, HOPOKO. Da waren interessante Leute drin, da hatten wir auch diese Lesegeschichten, also es war anregend. Und dann habe ich fürs Stupa kandidiert, wurde gewählt, weil ich eine junge Frau war und bin dann aber weg von Dings. Und dann die nächsten Unis waren in Freiburg, in Glasgow, da war ich ein Jahr, das war ein extrem wichtiges Jahr. War zwischendurch auch in Detroit, habe da am Institut für Kunst gearbeitet, bei exilierten deutschen Juden. Aber das ist eine ganz eigene Geschichte. Eine für mich sehr wichtige Geschichte, aber in der Kürze nicht erzählbar. Und dann habe ich am Schluss Examen gemacht in Bielefeld und habe sehr lange studiert, weil so viel zu demonstrieren war. Und ich habe während des Diploms noch die große Platzbesetzung im Grunde mit organisiert. Also das war so mein Leben, immer diese beiden Dinger. Und daneben Kunst. Das habe ich für mich weitergemacht, aber nicht als Beruf. Ja, und das war dann 77. Also so lange ging das Studium und die Auslandsaufenthalte und das Vergnügen des Politiklernens, aber des außerparlamentarischen Lernens, der Gegenmachtbildung und der Gegenkultur und was da alles zugehörte. Ja, und 77 bin ich dann, wo bin ich dann hin? Ach ja, dann bin ich nach Frankfurt gekommen.
Aha, jetzt kommen wir nach Frankfurt.
Meldung am 1. Januar, aber ich war schon einen Monat vorher hier. Ja. Und anregend fand ich das hier in Frankfurt, was heute gar keiner mehr erinnert, der erste sozialistische Umweltkongress war. Anfang November 77 organisiert von Sozialistischem Büro, Jusos und noch ein paar Leute. Also ich habe 1975 die Anti-AKW-Bewegung mitgekriegt, durch die Kämpfe in Wiel am Kaiserstuhl. Und ich hatte da in Freiburg auch studiert. Das war der Zusammenhang. Da kannte ich viele Leute und kriegte mit, wie auch Wissenschaftler, was auch vergessen ist, Wissenschaftler aus den USA, die deutsche Studentinnen und Wissenschaftlerinnen in Freiburg informiert haben über das, was geht, was gegen Atomenergie spricht und was an regenerativen Energien gibt. Das lief diesen Weg über die USA, da war die Bewegung viel weiter als in Deutschland.
Ah, okay.
Und deswegen gab es auch, und das verstehen heute manche, die sagen, ja, warum haben denn die Bauern und Winzer am Kaiserstuhl sich mit den Studenten, das ist ja toll, wie kam die? Das ging darüber, dass das Wissen so lang lief und dann vermittelt wurde, bis an den Kaiserstuhl, bis dann eben unsere Freunde dort, Winzer und Bäuerinnen, verstanden haben, dass das Mikroklima sich ändern wird, wenn da ein Atomkraftwerk stehen wird. Und das rollte hin und her. Das ging immer zwischen dieser wissenschaftlichen Welt und der praktischen Welt dort. Und das war ein extrem toller, lehrreicher Widerstand. Auch was die Kultur anging mit Walter Mossmann und allen Sachen. Das war mein Einstieg in diese Bewegung. Da war ich aber noch nicht in Bielefeld. Oder doch, ich war gerade aus Glasgow wiedergekommen und hatte in Bielefeld angefangen, 75. Dann gab es auch noch Frauenbewegung, Aktion gegen das Abtreibungsverbot. Meine erste Rede vor einer Demo, zitternd, aufgeregt, Adrenalin, Rückenschweiß, über warum es richtig ist, dass den Paragraphen 218 komplett zu streichen. Der Meinung bin ich heute auch, aber wir sind ja, dass wir den Kampf immer noch zu führen haben. Das ist wirklich äußerst drastisch.
Geschichtliche Konstante, auf die man verzichten wollte eigentlich.
Genau. Also Frankfurt ab 1. Januar, ab 1. Dezember 77, ja so ungefähr. Da war ich erst in Frankfurt. Das heißt, da war die Sponti-Szene als politisch lebendige Szene schon ziemlich tot. Mhm. Also was ich kennenlernte, hatte ja von Ferne beobachtet, was hier in Frankfurt ist, bevor ich mich entschied, herzukommen. Und das fand ich interessant. Und ich habe dann auch sehr interessante, nette Spontis kennengelernt. Aber auch eben die ganze Kotzburgenriege um Kuhn Bendit und Joschka Fischer und die ganze Putztruppe. Mhm. Ich dachte, was sind das für Gestalten? Die waren derartig machistisch. Also das war immer so ein rührendes Gehabe, was ich eigentlich nur von Stammtischen in der Provinz kannte, dass man sich aufspielte. Die saßen ja manchmal im Größenwahn an der Tür und guckten die eintretenden Frauen an, von oben bis unten taxierten sie, ob sie ihrem erotischen Ideal entsprachen. Ich hatte sowas noch nie erlebt in dieser Form.
Ja, also da kann man sich heute natürlich so im Nachklapp ganz gut vorstellen, damals.
Damals gab es die als Linksradikal. Ich dachte, ich bin Linksradikal, die auch, da müssen noch Welten zwischenliegen. So, egal. Also das war so mein Einstieg in diese Szene, weil irgendwie ab und zu behauptet wird, ich hätte die Leute schon so lange gekannt. Das ist nicht so, sondern ich bin eingestiegen, als die ein Teil von denen hat nach dem Scheitern vieler Kämpfe Entscheidung gefasst zu privatisieren und die kriegten dann Kinder und bildeten alle möglichen Wohnkollektive und die anderen hingen so am Tresen rum und redeten über ihre Heldentaten von Zeiten der Besetzung der Häuser im Westend. Mhm. Ja, also in diese abgehalfterte Szene. Und wir kamen an, waren neun, haben sozusagen Anti-AKW-Bewegung in Frankfurt, das war eine Versammlung mit 1000 Leuten und die guckten alle, da kommen lauter Leute von anderen Städten. Ja. Und ziehen sowas auf, wie geht das? Das ist doch unsere
ganz
Stadt.
Frisch, sozusagen.
Ja, so anmaßen, da kommen so Fremde, die, ja.
Darf ich nochmal so sozusagen neben der Politik würde mich jetzt interessieren, wie war denn dann so das Lebensgefühl? Also bist du dann eben auch ins Größenwahn gegangen? Das ist eine Kneipe hier in Frankfurt, oder gab es irgendwie rauschende Partys oder?
In Frankfurt?
Ja, also jetzt, falls du dich erinnerst, ist es überhaupt dein Ding gewesen? Ja, so mit,
also gute Partys habe ich geliebt, aber welche, auf denen man nur Smalltalk macht, hasse ich bis heute und meide sie großräumig. Ich kann mich nicht, also ich weiß, dass manchmal, also zum Beispiel als dem Tat an den Kragen ging, dem Theater am Turm, oder als andere Sachen passierten, da gab es ein paar tolle Demos, wo auch diese alte Sponti-Kultur in Gestalt von Sprüchen und irgendwelchen Demo-Taktiken wieder auflebte. Das fand ich toll. Mhm. Und da waren auch wirklich viele nette Leute dabei, bei diesen Spontis, denen ich mich politisch sehr nah fühlte und die man später bei anderen Auseinandersetzungen, etwa bei der um Ernst Jünger, später in den Grünen, da traf man die auch wieder und es gab durchaus verschiedene Fraktionen. Mhm. Aber erstmal kam ich nach Frankfurt kommen, hieß auch im Pflasterstrand, glaube ich, war das, oder irgendwo, von einem gewissen Joschka Fischer zu lesen, wie fasziniert er ist von den Massenaufmärschen des Khomeini im Iran. Und er müsste zugeben, das habe ihn an seine frühere Religiosität bei der katholischen Kirche, ich bin es sinngemäß, aber ziemlich dicht am Original, erinnert. Ich dachte, was ist das?
Verblüffend.
Was gibt's hier für Leute? Die gab es in Bielefeld nicht, in Glasgow nicht. Diesen Typ von, ja.
Wow.
Ja, weil, genau, aber ich möchte noch mal zu Katharina mit den, das ist ja auch so eine Vorstellung, die man eben hat von der Linken, die sich zusammenfindet nach den 68ern, dass es nicht nur um Politik ging, sondern auch um Selbsterfahrung, um Rausch, um Selbstüberwindung und so. Ist das irgendwas, was für dich keine Rolle gespielt hat?
Willst du jetzt wissen, ob ich gekifft habe? Ja, aber ich weiß es nicht genau. Du redest jetzt von etwas, was so zusammengefasst und komprimiert ist, dass ich es nicht wiedererkenne. Wie soll ich das sagen? Ich hatte irgendwie einen Job in Bielefeld, dann nicht mehr. Dann kriegte ich einen Job angeboten an der Uniklinik in Marburg als Medizinsoziologin, die ich auch bin. Und dann war der Job irgendwann zu Ende. Aber ich wollte nicht in Marburg wohnen, da hatten meine Großeltern gewohnt. Ich wollte lieber in einer größeren Stadt. War aber irgendwie nicht ein riesiger Frankfurt-Fan, sondern das war einfach eine mögliche Stadt, wo ich wohnen konnte. Ich habe mich sehr lange als nur auf der Durchreise verstanden. Und das ist jetzt schon ziemlich lange.
Stimmt eigentlich.
Ja, aber das war so mein Gefühl. Mhm. Und nein, ich kam nach Frankfurt und habe Job gesucht. Ich war sicher 2-3 Jahre arbeitslos gemeldet. Da gab es noch eine Agentur, so eine Abteilung für Arbeitssuchende im Arbeitsamt, die war echt nett. Da konnte man hingehen und wenn irgendwelche Firmen, was weiß ich, durch Schwangerschaft oder Urlaub Ausfälle hatten, kriegte man da einen Job. Und ich Frau Butter war echt reizend. Ich hoffe, sie lebt noch und es geht ihr gut. Also die hat mir Jobs gegeben, während ich gleichzeitig als Soziologin über die akademische Arbeitsvermittlung Jobs suchte, was immer zu Angeboten führt, die mit meinem Fach nichts zu tun hatten und völlig blödsinnig waren oder in der Provinz. Das andere war interessanter, weil ich dadurch sehr viele Jobs etwa drei Jahre lang in Frankfurt hatte. Also ich habe bei einer Bank gearbeitet, bei einer Pharmafirma gearbeitet. Das war sehr beeindruckend, was da an Akten gefälscht wurde. Ich habe beim Großsaatenhandel gearbeitet und habe großen Spaß dran gehabt mit Telex-Geräten, die heute auch keiner mehr kennt, mit Sekretärin in Australien Quatsch zu austauschen, weil diese Geräte, weil sie so laut waren, standen immer im Keller und da kontrollierte einen keiner. Also wir konnten viel Quatsch machen, der offiziell eine Werbeagentur in Frankfurt, die hatten auch ein sehr schönes Materiallager, wo man sich viel Papier mit bunten Kartons binden lassen konnte und schöne Stifte kriegte und so. Und da habe ich dann irgendwie Suppen und ich glaube Chiquitas verkauft. Das war so ein amerikanischer Konzern. Also lauter so ein Zeugs und bei wie ist das? Westinghouse? Habe ich irgendwas zu tun gehabt mit den Leuten, die auf Bohrtürmen arbeiteten? Musste irgendwas für die beschaffen?
Also wirklich
bei
viel Klöckner Erfahrung.
Humboldt-Deutz musste ich, das war langweilig, musste ich die verschiedenen Sorten von Schrauben und Muttern, die es gibt, ins Englische übersetzen oder vom Englischen ins Deutsche. Lauter. Also ich habe sozusagen einen Crashkurs gekriegt in Arbeitsverhältnissen in Frankfurt. Das hilft mir bis heute.
Mhm. Also das war hinter die Kulissen zu schauen,
ja.
Überall. Ja,
ja.
Wahnsinn.
Ja, es klingt jetzt nicht nach so exzessivem Partyleben in Frankfurt, sondern eher, du hast einfach schon immer viel gearbeitet, würde ich jetzt raushören.
Nein, du kannst tagsüber arbeiten, abends feiern, das ist ja relativ normal. Nein, aber ich lese eben auch viel und male und bin gern mit Freunden zusammen und gehe gern zu Konzerten in Clubs und so. Mhm. Also dieses normale Partyleben, wo Leute zusammenkommen und irgendwie versuchen, Gespräche zu führen.
Nee, genau, also das, wir meinten.
Ja, so wie wir uns die Kommune 1 vorgestellt haben.
Die muss so langweilig gewesen sein in Wirklichkeit, bis auf das Foto von der nackten Ärschen. Nein, also es war ja auch nochmal eine andere Zeit, das war ja Jahre für und die ältere Generation und gar nicht meine.
Und wenn du so viel auch reingeschnuppert hast, hattest du immer schon so ein Ziel, wo du eigentlich hin wolltest?
Ja, ich wollte eigentlich in die Wissenschaft.
Du bleibst irgendwo hängen.
Nein. Ich habe mich nebenbei immer beworben. Und am Ende, als ich dann andere Pläne hatte, kriegte ich plötzlich ein Angebot an das Medizinsoziologische Institut der Uni Hamburg. Das war der Job, den ich gerne hätte haben wollen. Der kam aber in dem Moment, ich war wohl am Anfang, war es jemand anders, den hatten sie dann doch nicht genommen. Und dann sollte ich es werden. Und das war der Moment, wo ich mich entscheiden musste. Und ich sagte am Telefon, nein, ich bleibe in Frankfurt. Da gab es schon die GLH, die Grüne Liste Hessen, Anti-AKW-Bewegung, viele politische Freunde. viele politische Treffen im Club Voltaire, viele Partys dort und so.
Ja, gut für uns, ja, ja, dass du hier bist.
Diesen Weg eingeschlagen hast. Hamburg war schon meine Stadt. Also eher noch als Berlin war. Mhm. Ich hatte auch in Hamburg studiert. Ach ja, das habe ich vorhin vergessen. Egal.
Ist doch gar nicht. Doch. Du hast mehrere Leben schon gehabt.
Ist das überhaupt erlaubt an so viel?
Das ist heute nicht mehr üblich.
Nee. Ja.
Aber damals war das üblich. Und ich bin immer weiter gewandert, wenn ich dachte, ich habe jetzt alle interessanten Profs durch. Mhm. Und jetzt muss ich woanders was lernen. Also Neugier ist unbändig. Und wobei in Hamburg war, da war ich nur ein halbes Jahr, war aber tief in der Hamburger Musikszene, der alten Blues-Szene, Abi Wallenstein, dann euch das versagt, und Vince Weber und so Leute. Das war so mein Freundeskreis. Und das heißt, die Nächte waren typischerweise so, dass ich irgendwo im Grünspan oder im Madhouse oder so unterwegs war oder in der Zwiebel. Und dann gegen Morgen mit den Bussen Richtung Wohngemeinschaft fuhr. Und wenn die Busfahrer nett waren, haben sie mich zwischendurch rausgelassen. Und ich musste nicht bis zur nächsten Station mit. Naja, so Sachen. Und studiert habe ich auch. Aber das Entscheidende war, dass ich hatte ja mit Kunstgeschichte, jetzt wird's zu lang, ich fürchte. Ich hatte mit Kunstgeschichte angefangen. Was bei mir damit zu tun hatte, dass Kunst nicht kam, weil es in Heidelberg nicht gab. Und ich nach Heidelberg wollte wegen Politik. Und Kunstgeschichte war ein Ersatz. Und ich habe das Fach auch wirklich geliebt, bis ich begriff, in jedem Seminar mit 30 jungen Frauen saß ein Mann und der wurde hinter der Assistent. Und die Frauen hatten was für ihre Bildung getan, damit sie eine talkable Ehefrau wurden. Mhm. Also die dann mitreden konnte bei wichtigen Dingen wie Kunst und Ausstellungen und sowas. Und das fand ich scheiße. Und dann habe ich auch ab und zu mal gefragt, warum jenes Gebäude oder jenes Gemälde so oder so gemäht, wer wessen Auftrag gegeben hatte und warum. Und dann habe ich einmal die wahnsinnig bahnbrechende Antwort gekriegt. Fräulein von Ditfurth, wenn Sie solche Fragen haben, dann sollten Sie nicht Kunstgeschichte studieren, da sind Sie bei uns falsch, sondern Geschichte. Da habe ich gedacht, Botschaft angekommen. Und in Hamburg gab es aber Kunst, die waren fortschrittlicher, die waren, da war ein Bourdieu-Schüler als Prof. Und der war großartig. Und der hat sozusagen all diese Fragen beantwortet, hat Kunst mit Soziologie verbunden, mit
eben,
Politik,
geht doch.
Theater mit Soziologie verbunden. Und das war sozusagen mein Weg von der Kunstgeschichte in die Soziologie, weil ich begriff, das geht das alles zusammen.
Ja.
Und ich bin nicht so boniert in solchen Kreisen. Das war, also Hamburg war musikalisch und von dieser Entscheidung her toll. Ja.
Ja, dann sind wir jetzt also in Frankfurt angekommen.
Ja, sind wir mit großen Umwegen in Frankfurt angekommen.
Genau. Ja, mal danke, weil deswegen sind wir auch hier.
Frauenbewegung natürlich, wenn du jetzt...
Frauenbewegung habe ich vergessen.
Ja. Ah, meine Mutter war auch in der Frauenbewegung, die hatten wir auch mal im Podcast. Also
es gibt aber verschiedene Strömungen der Frauenbewegung. Ja. Ich war bei diesen radikalen Feministen, die Courage verteidigten gegen Emma. Und die schwarze Botin, eher lasen als Emma je später. Und... und ich war in der im feministischen Zentrum, Frauenzentrum in Bielefeld. Da begann die Geschichte mit den Frauenhäusern. Die stammt erst von 75, 76.
Ja,
das ist daraus mit entstanden. Und da gab es dann so Demonstrationen. Also wir sind mit Bussen, dass wir jetzt abtreiben fahren, was wir gar nicht taten in dem Moment, aber nach Holland gefahren mit großen Plakaten. Und auf der Autobahn konnte man sich aussuchen, ob das Hupen der anderen Autos Wutgeschrei oder Zustimmung war. Und so Sachen halt, also dieser Teil, da lief relativ viel. Das war sozusagen mein Einstieg in die Frauenbewegung. Als dann die Phase der Esoterik und der, Spekulum in Vagina gucken, um zu wissen, wie man oben und innen in der Mitte aussieht.
Selbstuntersuchung.
Da habe ich gedacht, okay, bis zum medizinischen Selbstgrad verstehe ich das, dass man als Patientin aufgeklärt sein möchte, auch über sich. Aber irgendwann wurde es mir dann zu mystisch und da bin ich dann da weg. Okay. Denn das lasse ich.
Nee, gut. Das machst du doch noch komplett.
Ja, dann, wenn du bei der Grünen Liste Hessen angekommen bist, dann ist es ja so, dass du die Cohn-Bendits und Joschka Fischers aus dem Größenwahn, die ja da auch wieder begegnet sind. Wie war denn dieser...
Also ich war bis dahin nie im Größenwahn. Den beiden bin ich zusammen auch gar nicht begegnet, sondern bei der Grünen Liste Hessen machte erstmal, soweit ich mich erinnere, nur Cohn-Bendit mit, der auf einer Versammlung auftrat. Mhm. Und wir waren ja wirklich eine dezentrale, antiautoritäre, aus der Bewegung entstandene Liste, die mal kandidieren wollte, aber wirklich ohne parlamentarische Besessenheit. Und der stellte sich ans Mikro und sagte, er will kandidieren, weil er Innenminister werden will.
Ah,
und da sind schon einige von uns gedacht, oh Gott, was ist das denn für ein Typ? So, also der kam nicht aus der Bewegung und man merkte das. Der kam nur aus seiner Szene und das ist ein Unterschied. Und 78, diese Gründung der Grünen Liste Hessen, kann man nicht verstehen, ohne dass man den deutschen Herbst im Hinterkopf hat. Also das ein Jahr lang Demonstrieren in Grunde in Malville, in Kalka und noch ein paar anderen Orten und dabei zum Teil fast, also Erfahrung gemacht zu haben, dass einen Polizisten totschlagen wollen, so wie in Malville. Das war eine absolute Katastrophe, diese Demonstration. Und dann mitzukriegen, wie in Kalka Ende September 77, ich werde die Geräusche nie vergessen, man auf den Wiesen mit 100.000 Leuten bundesweit nach Kalka demonstrierte, um zu sagen, die Anlage soll nie fertig werden. Ist ja auch nie geworden, da hatten wir mal Glück. Und dann geht man über die Wiesen und Freunde erleben, dass sie in den Zügen, mit denen sie nach Kalka fahren, unterwegs von Hubschrauberstaffeln überfallen werden und dass aus den Zügen alle rausgezerrt werden und auf der Wiese stehen gelassen, die irgendwie nach Demonstrant aussahen. Da kam alles wieder hoch aus den 60ern mit die Gammler und die Langhaarigen. Also es war ein Kulturkampf und es war eine enorme Repression. Und auf den Wiesen direkt bei Kalka kann sie mit sehr, sehr großen Hubschraubern, ich kenne immer die militärischen Maschinenbezeichnungen nicht, runter sind mit, was weiß ich, 2 Dutzend prügelnden vollbewaffneten Polizisten runter und haben uns zusammengeschlagen und dann da liegen lassen. Also das war dieser Tag und die meisten Demonstranten, die irgendwo gestartet waren, von Hamburg bis Freiburg, sind auch nicht angekommen. Ein Drittel ist sicher nicht mal angekommen. Und das war ein relativer Schock und parallel dazu lief die Entführung von Bas Schleyer, ich glaube Schleyer, und dann die Toten in Stammheim im Oktober. Das heißt, da lief so viel auf. Wir waren aber nicht diese Bewegung, weil du ja vorhin danach fragtest. Sondern ich gehörte zu dem Teil der Linken, der zwar radikal war, aber ganz klar gegen die Strategie der RAF zu sagen, wir seien in einem vorrevolutionären Zustand. Ich habe mich umgeguckt, da war kein vorrevolutionärer Zustand. Die Strategien der Guerilla aus Lateinamerika passten nicht auf die deutschen Verhältnisse. Ich fand das alles falsch. So, und außerdem auch ab einem gewissen Grad unmoralisch, wenn es darum ging, Leute zu töten. Aber am Anfang war ja nur Bankraub. Da war das ja noch eher witzig gewesen. So, und deswegen waren das getrennt, sicher nicht für alle, aber für mich und meine Leute waren das getrennte Strömungen der Linken, die höchstens manchmal zusammenkamen in der Frage in einer Wohngemeinschaft mit verschiedenen Leuten. Wenn die an die Tür klopfen würden und auf der Flucht sind, würden wir sie für eine Nacht unterkommen lassen. Da hätten die meisten von uns ja gesagt. Aber nicht aus einer Verbindung mit ihnen oder einer großen Sympathie für ihre Ziele. So verschieden ist das so. Und das war 77. Und diese Niederlage durch diese bürgerkriegsähnlichen Zustände, anders kann man sie nicht nennen, da ist so viel passiert, so viel Furchtbares. Du hast richtig beobachten können, wie eine Bewegung, die massenhaft und riesig war, zusammenbrach in 3 Teile. Ein kleiner Teil, der sagte, jetzt reicht's, dieser Staat ist unerträglich, der wird nie besser. Wir gehen in den Untergrund, bewaffneter Kampf ist richtig. Und wir sagten, scheiße, es geht nicht. Und es gab eine große Fraktion von Leuten, die da erst politisiert worden waren, vielleicht noch aus der APO Sympathien mitgebracht hatten, aber die sagten, ich habe jetzt Mann und Kinder und es wird mir zu gefährlich, seid nicht böse, aber und die sich zurückgezogen haben, mit Begründung oder ohne. Also die brachen ab. Das war der größere Teil, der ins Privatleben ging und sicher später Grünwähler wurde, ich weiß es nicht. Und dann gab es einen Teil wie uns, die gesagt haben, wir müssen weitermachen, wir müssen nur darüber beraten, wie. Und dann begann eine Debatte, wie man sich in einer Gesellschaft, in einem Deutschland, was so ist, organisieren soll. Wie man da überhaupt linke Politik machen kann. Und die einen, da ist Stammheim, da sind die privatisierenden, verbürgerlichenden Menschen. Wo ist da der Platz für uns? Und dann hatten wir auch untereinander durchaus noch verschiedene Positionen zu verschiedenen Fragen. Und daraus ist dann eine 2-3 Jahre lange dauernde Debatte, die damals sehr berühmt war, heute völlig vergessen ist geworden, nämlich die Wahldiskussion. Sollen wir uns bei der Frage, wie wir uns organisieren, auch darüber unterhalten, ob wir uns in Parlamenten beteiligen? und geschult an Johannes Anjuli und Brückner und anderen antiautoritären Sozialisten, haben wir gesagt, wenn du dich auf das Parlament einlässt, gehst du darin unter, dann gehst du so tief in bürgerliche Strukturen rein, dass du da nicht mehr das bist, wenn du drin steckst, als was du reingegangen bist und so. Und da gab es ja auch anschauliche Beispiele unter massenhaft Jusos dafür, dass man da schrecklich enden kann, wenn man sich da drauf einlässt. Also große vor 3 Jahre Diskussion. Und dann war so eine Probestaffel, war Grüne Liste Hessen, das mal auszuprobieren. Und ich fand es nicht gut. Also es war eine Übung, aber es gab zu wenig. Ich wollte nicht Innenministerin werden. Andere hatten ganz nochmal andere Vorstellungen. Also es drödelt sich auf und diese vorgrünen Bewegung zerfiel in GAZ, das waren die Rechten um Herbert Kohl, dann gab es ELH, dann gab es noch verschiedene andere Strukturen, es meanderte. Mhm. Und dann gab es was mich mehr interessierte, 1979 haben wir mit ein paar Leuten, ich glaube wir waren so ungefähr ein Dutzend, haben wir das erste deutsche Rock-gegen-Rechts-Festival organisiert, weil die Nazis wollten Frankfurt erobern. Und die hatten angedroht, dass sie mit 50.000 Leute die Stadt besetzen wollen. Und wir haben gesagt, das müssen wir verhindern und haben massenhaft mobilisiert. Ich weiß nicht, ob ihr je ein Plakat gesehen habt, das hatte ich gemalt, mit so einem Vulkan und so rausfliegenden roten Steinen und Feuer.
So Rock ist gegen Rock gegen Rechts entstanden, das wusste ich gar nicht.
Rock gegen Rechts kam aus England.
Ja.
Und dann haben wir es sozusagen übernommen und hatten ein Bündnis, da waren drin wir vom Sozialistischen Büro, also auch Manfred Zierer, der jetzt hier im Römer ist, Leute von den Jusos, so eine Spannbreite von Jan von Trott, der inzwischen gestorben ist, bis dieser Kotzpocken, der jetzt so weit rechts steht, Dieter Dehm, und dann noch ein paar andere Leute, also verschiedene Asta und verschiedene Club-Voltaire-Leute und so. Mhm. Und das war das Bündnis, was Rock gegen Rechts stemmte, was dann am Schluss so erfolgreich war, dass die Nazis nicht in die Stadt kamen. Und dass der DGB, der vorher auf Abstand zu uns Linksradikalen gegangen war, sich gezwungen sah, auf unserer riesigen Bühne im Rebstockgelände eine Rede zu halten. Ja.
Ja. Welche Organisationsform hatten die Faschos damals? Also NPD. Hatten die das? Das war NPD,
das
die
war
so
ganz
viel
stark
mobilisieren
NPD.
Konnten.
Und vielleicht gab es da noch, aber das habe ich vergessen, noch 2, 3 Jugendorganisationen oder Befreundete. Aber es war maßgeblich die NPD.
Ja, aber so fünfstellig
die auch
zu mobilisieren
Landtag war zum Teil und so. Ja, das war schon der Gegner, den wir zwar verhindert hatten, 88, dass er nicht im Bundestag kommt, aber die waren schon noch da. So lange war das nicht her. Und Rockgerechts war einfach irre und ja, und es ging die Diskussion weiter und die grüne Aktion, diese Vorform der Grünen kandidierte bei den Europawahlen. Dann kamen da einige Liberale aus diesem Kreis, der uns insgesamt eigentlich eher suspekt war, an und haben mit uns lange Diskussionen geführt, dass sie uns als Linke da mit drin haben wollten, damit sich auch ihre Position verbessert. Mhm. Und weil man das und das machen konnte und dann irgendwann gab es eine Entscheidung von einem Teil dieses teilzerlegten Szene zu sagen, okay, riskieren wir es mal. Und wir haben intern gesagt, also dieses Experiment, sich ganz entgegen der Warnung von Johannes Anjuli, den wir auch kannten, der lebte da noch und so weiter, auf sowas einzulassen, das wird so 10 Jahre dauern. Dann ist es verbürgerlicht und wir machen was anderes. Ich fand die Schätzung nicht schlecht. Ich bin 11 Jahre raus.
Ja,
es hat ziemlich gestimmt. Zwischendurch hatten wir mal eine Zeit, wo wir die wahnsinnige Hoffnung hatten, dass wir ein richtig linkes Projekt daraus machen konnten. Mm. So 84 bis 88. Und dann sind wir ja mit allen möglichen Sachen, Intrigen abgesägt worden und so. Höllische Auseinandersetzung. Mm. Und dann war das, haben wir nur noch versucht, innerhalb der Grünen zu organisieren, dass möglichst alle verschiedene, es gab sogar anarchistische Gruppen und radikal-feministische und süddeutsche antiautoritäre und norddeutsche Sozialisten. Also es waren sehr, also alles, was so an Flecken in Deutschland da war, hatten wir im Kopf, das sollte sich treffen. Das traf sich auch ein paar Mal, aber es wurde nichts Gemeinsames drauf. Und dann sind 10.000 Leute, darunter nicht nur Linke, auch andere, die Schnauze voll hatten von diesem sozusagen sich so auf Karriere und Koalitionen und Regierungsbeteiligung spitzenden Partei, die haben es einfach satt. Also 10.000 Leute sind ausgetreten aus den Grünen, die damals etwa 40.000 Mitglieder hatten, aber diese 10.000 wurden ganz schnell ersetzt durch so Leute vom Schlagchem Özdemir und andere, also die auch in die FDP hätten gehen können. Das war zwischen 89 und 91. So, das war nochmal ein Umschwung. Und wir haben dann Ökologische Linke, Ökolinks gegründet.
Ja, 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 das, und als es diese erste Regierungsbeteiligung gab in Hessen von den Grünen, das war dann für dich gar nicht so, ne, wenn man jetzt so draufschaut von außen, denkt man so, oh, das war so eine ganz tolle Zeit, alle haben sich gefreut. Da hattest du schon eine Skepsis oder hast du gedacht,
es gab großen Widerstand. Also, es wäre, also, der Kampf in Hessen ging zwar früher verloren als auf Bundesebene, da ging er verloren, 88. Mit dem Sturz des linken Bundesvorstands. Aber in Hessen war das schon früher. Und zwar, es gab so eine Nacht nach einer Bundestagswahl oder Landtagswahl, September 82, da saß ein etwas angetüdelter Willy Brandt in einer dieser Elefantenrunden und sagte den Satz, wir müssen künftig auch darauf achten, dass es Mehrheiten links von der CDU geben kann. Und das haben die CDUler haben das mit Empörung gehört, weil das war ja ihr originärer Koalitionspartner neben der FDP. Und andere Leute, zum Beispiel so eine Sponti-Gruppe in Frankfurt, hat gesagt, oh, da gibt's neue Optionen. Und dann haben die offen im Pflasterstand nachlesbar bis heute diskutiert, dass wohl die Möglichkeit so eines Eintritts in die Grünen, die es da schon gab, und wir waren ja auch schon im Römer, also auf diesen Erfolgszug noch aufzuspringen, die letzte Chance sei, für sie an die Pfründe des Staates zu gelangen. Also die gleichen, die uns im Wahlkampf noch 80, 81 beschimpft hatten, als das sind die Ökospießer, das sind so kaputte Nillen, krawattentragende Kleinbürger und so. Ich fand das so lustig, weil ich hatte keine Krawatte, aber egal. Und die haben uns furchtbar beschimpft, weil sie waren das linke Projekt und wir waren die angepassten Idioten und dann hatten wir leider Erfolg.
Und dann wollten sie auch mal aufspringen. Ja,
im wahrsten Sinn des Wortes, Cohn-Bendit ist hier am Wahlabend, als klar war, wir würden mit 6 Leuten von 0 auf 6 reinkommen, war hier plötzlich an der Tür und tat so, als würde er uns die Tür offen. Es war zum Schreien komisch. Ja, der hat einen Riecher für Momente, in dem es opportun ist, eine bestimmte Rolle zu spielen. Der kann durch einen Saal gehen, riecht eine Stimmung, geht nach vorne und sagt das, was die Leute hören wollen. Es kann so gar am nächsten Tag was anderes sein, das Gegenteil sein. Mhm. Aber in dem Moment hat er sozusagen einen Teil der Masse. Der ist wirklich ein sehr Mensch, geschickt mit sowas.
Ein Menschenfischer.
Naja, aber die Menschen damit fischt, weiß ich nicht. Aber demagogisch schon. Also wir kamen aus BIs, deswegen waren wir auch so naiv und haben immer gedacht, also als dann die ganze Gruppe um Fischer eintreten wollte in den Frankfurter Kreisverband, war ich Kreisvorsitzende. Wir haben Sachen, die haben uns dauernd bekämpft, warum sollen wir die aufnehmen? Und dann haben wir gesagt, auch ich gesagt, weil wir es aus den Bürgerinitiativen so kannten, inhaltlich kriegen wir die Leute immer alle. Wir können die überzeugen. Wir hatten noch nie eine Gruppe von Menschen erlebt, die sich links nannte und vorhatte, unser Projekt zu kapern. Das kannten wir nicht. Das war in der Frauenbewegung nicht üblich, in der Anti-AKW-Bewegung nicht üblich. Da gab es alle möglichen Konflikte. Aber dieses wir kapern, wir benutzen ein Projekt, um selber in der Gesellschaft aufzusteigen, war uns ein komplett neues Modell. Wir waren unvorbereitet und haben sie aufgenommen. Ich habe Fischer aufgenommen, ja. Okay. Aber bundesweit war das, dauerte das eben noch, also in Hessen war das 83, 84 erledigt und dann kam diese Geschichte mit, wir wollen in die Regierung. Und bei den Grünen, das kann man sich heute kaum noch vorstellen, bei den Grünen gehörte zum absoluten Selbstverständnis von der Gründung an, dass man sich niemals an Regierungen beteiligen wird. Das war so klar wie Streichung 218 und raus aus der NATO und noch ein paar andere Geschichten. Das war vollkommen klar. Und das wurde da gebrochen.
Ja.
Zum Entzücken mancher, die inzwischen in die Grünen als erfolgversprechendes Projekt eingetreten waren und die auch nichts anderes vorhatten. So, darum ging der Kampf. Das ist heute schwer vermittelbar, aber in das Hessen knackte das.
Das habe ich jetzt zum ersten Mal verstanden. Ja, genau. Ja.
Unsere Position war immer die, wenn du was in der Gesellschaft erreichen willst, organisiere gute, kluge Bewegung. Schule sie, üb mit ihnen Aktion ein. Lernt Theorie, lernt das soziale Zusammenfinden mit möglichst verschiedenen Menschen, verschiedener Herkunft und betreibt das weiter. Und dann übe Druck auf staatliche Strukturen aus. Dann kriegst du was durch. Und manchmal gibt's dann irgendwo eine Partei, die sich so unter Druck gefühlt wird, wie manchmal die SPD in der Geschichte, irgendwie ein Reformchen daraus zu machen. Mhm. Aber mehr ist in dieser Gesellschaft, in einer wie Deutschland, in einer kapitalistischen, nicht zu haben. Das ist unsere Einschätzung gewesen und das ist bis heute auch meine Einschätzung. Mhm. Und das war aber nicht nur ein linkes Modell, sondern Wertkonservative, die das anders begründen würden, aber genauso dachten.
Mhm.
Und auf Bundesebene haben die Frankfurter Spontis und die sogenannten Reales, wie sie sich selbst nannten, eben ein paar Jahre länger gebraucht, weil die Partei gesagt hat, was seid ihr denn für Leute? Euch lassen sie doch, die sind doch so reingewählt worden. In den Bundestag kam Fischer auch nur, weil niemand, also wir wollten nicht nach Bonn. So weit ging das, Fehler, strategischer Fehler, aber egal. Wir haben sie durchgewunken, weil ich dachte, ja, versauert ihr heute im Bundestag, wir machen andere Sachen.
Okay, also da hast du uns ja jetzt auch schon mal durch deine Innensicht nochmal viel mehr diese einzelnen Strömungen und die Widersprüche aus dieser Zeit, die vielleicht jetzt, wenn man nicht dabei war, etwas homogener erschienen, hier deutlich machen können. Ja. Aber du bist dann ausgetreten bei den Grünen. Das hatte sicherlich mit der Wiedervereinigung auch zu tun. Oder war das nur zufällig?
Also ich weiß nicht. Natürlich gibt's immer gesellschaftliche Unterströmungen, die irgendwas mitbefördern. Mhm. Und wir sahen, dass sich einige Grüne inzwischen auch, um ihre Mehrheiten gegen uns zu stärken, mit dem Teil der konservativen Bürgerrechtlerinnen aus der DDR Verbündeten, um neue Bündnisse, die Grünen, 90 die Grünen zu gründen. Das war von denen schon eine strategische Offensive, weil sie die Linken da nicht genommen haben, sondern eher die Konservativen, die auf einem ähnlichen Trip waren wie sie, was Staat und Parlament anging. Und es wurden auch Beschlüsse gefasst. Es war irgendwann klar, also ich kämpfe schon so lange, bis noch was zurückzuholen ist. Und der Punkt war klar, dass ab 89, 90 war nichts mehr zu ändern. Mhm. Da konnte man nur noch Abwehrgefechte führen, Erklärungen machen für die Öffentlichkeit und gucken, dass man die Linken in den Grünen, die noch da waren, organisiert, damit man gemeinsam ein neues Projekt macht. Mhm. Das war dann Ende.
Genau, du warst ja auch bei dieser Initiative Nie wieder Deutschland, als es
eben... Radikale Linke, ja.
Das war ja auch so in der Linken ein großes Thema, dass man sie jetzt...
Also ich glaube mehr als... Die DDR hat natürlich auf alle Diskussionen und die sogenannte Wiedervereinigung und die Auflösung und die Montagsdemos hat auf alles möglichen großen Einfluss gehabt. Aber ich bilde mir ein, nur einen sehr begrenzten auf die Grünen. Aber da können mich Historiker in 10 Jahren gerne widerlegen. Mhm. Aber viel entscheidender war, dass wir... Also, darf ich das sagen? Als ich im Fernsehen dieses Anlagen der Berliner Mauer sah und den Jubelschrei von Menschen, die nicht nur alle Wahnsinn schrieben und nicht mehr Worte zu haben schienen, weil sie es nicht verstanden, was da passierte, und mit deutschen Fahnen wedelten und Deutschland rufen, Deutschlandlieder wurde gesungen, da wurde mir so kotzübel, dass ich beschloss, das halte ich nicht aus, ich fahre nicht nach Berlin. Also ich konnte die Freude der Menschen verstehen. Ich kannte ja Leute heimlich aus der DDR, für die das auch richtig viele Vorteile hatte, dass sie sich jetzt freier bewegen konnten und raus konnten und so. Aber es war so absehbar, was daraus werden könnte, dass ich gedacht habe, scheiße, jetzt gibt's irgendwann Krieg. Also es war mir, alles, was ich hier über Geschichte gelernt hatte, schrumpfte zusammen auf Abwehr, aber auf Hingucken. Ich hatte vorher nie in die DDR einreisen dürfen. Ich habe dann später aus meiner Stasi-Opferakte, wie sie heißt, auch erfahren, warum. Es gab immer, ich war die falsche Art von Linken bei den Grünen. Mhm. Und da stand in der Akte, stand neben Telefonüberwachung und anderen Geschichten, über mich stand drin, falls sie die Grenze überschreiten möchte, ist ihr folgender Satz zu sagen, Frau von Dittfurt, die nennt mich immer so, ihre Einreise ist zurzeit nicht erwünscht. Und das habe ich wirklich immer gehört. Die haben das genauso gestanzt vorgetragen, wie es in der Akte als Befehl an sie stand. Auch nicht als grüne Bundesvorstandssprecherin. Ich meine, Petra Kelly durften, als ich später, Jahre später für die Ulrike Meinhof-Biografie so lange recherchierte, habe ich auch mit Markus Wolf gesprochen, also dem Chef der Spionage in der DDR, und habe ihn als Zeitzeuge, ich wollte wissen, wie stark die SED und auch das Ministerium für Staatssicherheit daran beteiligt war, dass die RAF-Leute sich sozusagen ohne weiteres hin und her bewegen konnten und von Schöneberg in den Nahen Osten abfliegen konnten. Ich wollte das genauer wissen. Und dann haben wir uns deswegen getroffen, hat mich in seine Latsche eingeladen, da noch Frau und Katze. Das Lustige an der Szene war, ich kam an diesem Bahnhof an, ich weiß den Ort nicht mehr, ich könnte es nachgucken, irgendein Städtchen vor Berlin, wo er eben diese Datsche hatte. Und ich dachte, diese konservative, doch strukturkonservative DDR-Oberschicht, da kommt doch einer zum Bahnhof und schüttelt dir die Hand und holt dich ab. War keiner. Ich ging in die Bahnhofshalle, war keiner. Ich sag, okay, geh ich mal raus. Und dann stand da ein Auto und ein Mann saß da drin und sagt, winkte mir so zu mit dem Finger. So, als ob ihn keiner sehen solle. Und hinterher habe ich begriffen, der wollte diskret sein zu meinen Gunsten. Er wollte nicht, dass irgendjemand sieht, dass die Ditfurt bei dem Markus Wolf ins Auto steigt. Und ich musste darüber so lachen. Ich habe gesagt, sie hätten ruhig die Nase rausstrecken können. Das ist doch mir egal. Was ich tue, mache ich schon, weil ich es verteidigen kann. Und dann habe ich ihn gefragt, warum denn Petra Kelly? Also warum ich, wir haben darüber gesprochen, warum, dass ich nie hatte einreisen dürfen. Also nach den Meinhof-Geschichten, die alle sehr interessant beantwortet wurden. Habe ich dann gesagt, eine Frage habe ich noch. Warum durfte ich nie in die DDR einreisen? Ich hätte mich auch nie angekettet. Das hat Petra Kelly einmal gemacht. Das ist, ich habe gesagt, das ist eine Aktionsform, die ist mir zu märtyrerhaft. Das, dazu neige ich nicht. Und dann ja, hat er irgendwie kurz überlegt, wahrscheinlich, ob er mir das sagen soll. Und dann sagt er, ja, der Unterschied zwischen Ihnen und Frau Kelly war, Frau Kelly hatte einen General. Ihr Lebensgefährte Gerd Bastian war mal NATO-General gewesen vor seinem Ruhestand. Aha. Und es war für die DDR so wichtig und so interessant,
das erklärt ja,
dass ein ehemaliger NATO-General in der DDR auftritt und die Friedensabsichten erklärt und dass er auf der richtigen Seite steht und so weiter, dass sie Kelly in Kauf genommen haben.
Mhm, verstehe, ja.
Und da konnte ich nur zustimmen. Ich hatte nie einen General. Nur in meiner komischen Familie, mit denen wäre ich nicht gereist. So, ja. Mhm. Wo waren wir jetzt?
Ja, dann sind wir, nein, wir haben jetzt genau, Deutschland mühsam wieder vereinigt und sind jetzt...
Nein, das auf dem Bier schließe ich mich bitte aus. Ich bin dann also direkt danach, als ich dann einreisen durfte. Ach so, ich war inzwischen Reporterin geworden.
Genau, ja.
Und bin durch die Welt gereist und kam, war im Winter, ich bin, war bei einer Montagsdemo, habe mir die mit zwei Freunden angeguckt. Ich habe gesehen, wie die Westnazis, die im Westen damals noch einigermaßen im Griff gehalten hatten, jetzt sich die Ostjung-Nazis holten und schulten und gemeinsam als erste Einübung am Rand einer Montagsdemo Punks jagen und blutig droschen. Das war so mein, dachte ich, Montagsdemos, soll was Tolles sein. Konnte ich nicht. Die Reden waren auch grauenhaft nationalistisch und furchtbar rechts. Mhm. Das war so mein Eindruck. Und kurz davor war ich von einer Reportagereise aus Sibirien und vom Aralsee. Und Leningrad war der Rückflug, Leningrad, Berlin. Aber wir kriegten nur, mein Reporterkollege, also der Fotograf, wir waren für einen Stern unterwegs, kriegten nur noch ein Ticket von Leningrad nach Ostberlin. Da war die Mauer aber gerade erst am Bröckeln. Wir dachten, mal gucken, ob wir da rüberkommen. Von Ost nach West. Ist auch nicht so einfach. Aber ja, und da bin ich rein, mitten in das turbulente Leben, was sich da ergeben hat. Und das war noch vor dieser beobachteten Montagsdemo. Aber ab da war ich ständig in der DDR, weil ich das Land, was ich nicht hatte sehen dürfen, einfach mir angucken wollte. Mhm. Aus allermöglichen Gründen. Und das war interessant, diese Berge von Büchern, die weggeschmissen wurden. Die Reiseführer nach Mallorca, die Regale füllten. Die vielen kleinen, unorganisierten Linken, die von den Verhältnissen überwältigt waren und versuchten, irgendwie sich aufrechtzuerhalten. Da waren viele nette Leute da. Hm. Einige von ihnen Freunde bis heute. Und so. Und da bin ich tief eingetaucht und habe die DDR wirklich, also seitdem, sehr, sehr, sehr oft besucht und auch da gelebt. Und meine Mutter ist später da hingezogen, allerdings in die alten Verhältnisse ihrer Familie. Hm. So kenne ich oben und unten, ja. Hm.
Und dann hast du deine eigene Partei aus der Taufe gehoben. Also die Ökolinks war dann 91, also das, da gab es keine
Nicht
Phase.
Nicht ich, sondern dazwischen. Das haben wir als Kollektiv gemacht. Und es war aber außerparlamentarisch. Es war, ich habe ja auch, was ja viele nicht wissen, während ich in den Grünen war, habe ich immer als Journalistin gearbeitet. Mhm. Wir haben darauf bestanden, dass wir unbezahlt im Bundesvorstand sind. Weil wir gesagt haben, ich finde das weitsichtig. Wenn es ein bezahlter Job ist, kommen die falschen Leute aus den falschen Gründen. Also müssen wir uns noch ein bisschen totarbeiten, einen Job haben und nebenbei Politik machen. Das ist die bessere Struktur.
Oh, immer dieses viele Arbeiten.
Du sagst, das Märtyrerhafte liegt dir nicht.
Nein, das ist nicht Märtyrerhaft. Ich weiß einfach, begib dich in bestimmte Strukturen und sie werden dich beeinflussen. Konsequenz ist daraus, dass du dir die Strukturen machst oder aussuchst, in denen du der oder die sein willst, die du sein möchtest.
Ja.
Das ist nichts anderes als das. Ja, und in den 90ern, als dann Ökologische Linke war, habe ich Vortragsreisen gemacht und bin als Reporterin durch die Welt gereist, was ziemlich toll war.
Aber da war dann die Ökolinks noch nicht so organisiert wie jetzt. Hat sich das so ergeben?
Nee, das, was du jetzt hier siehst, ja, ist ja die Wählervereinigung. Die Ökologische Linke als solche ist ja in keinem Parlament. Kandidiert manchmal, weil man das als Partei ja auch muss. Aber dieses Projekt, auch parlamentarisch uns irgendwo reinzubringen, gibt's nur in Frankfurt. Ja, und ist hier ein Projekt der Ökologischen Linken, heißt aber, hat noch zum Teil ein bisschen verschiedene Namen, ist aber auch juristisch und organisatorisch was Eigenes.
Ja, aber hattest du da dann, wir hören ja schon raus, dass du schon ein gewisses Misstrauen hegst zu den Institutionen, in die man sich hineinbegebt. Gab es mit der Ökolinks den Wunsch, irgendwie das größer aufzuziehen, in andere Stadtverordnetenversammlungen zu kommen, zu wachsen?
Nein. Also ist es auch so, dass die meisten von der Ökologischen Linken keine Lust auf parlamentarische Arbeit haben. Und manche, die Lust haben, wissen, dass es für sie nichts wäre. Und wir kennen den Laden schon, weil wir schon mal 4 Jahre für die Grünen hier drin waren. Kannten die Strukturen. Zum Teil sind es noch die gleichen Verwaltungsleute, die da sind. Ja, ein paar ganz böse, die uns hart bekämpft haben, sind inzwischen in Ruhestand. Das hat die Sache auch erfreulicher gemacht. Also wenn man die Strukturen erstmal kennt und weiß man, wie man sich in ihr bewegt und wenn man keinen Ehrgeiz hat, in diesen Strukturen eine Krone aufzukriegen oder irgendwie angepasst zu funktionieren, wenn man diese Unabhängigkeit innerlich hat, nicht in der also man sieht es ja jetzt bei der Linkspartei, wenn ich beobachte, wie auch Leute, mit denen ich manchmal ganz nett rede von der Linkspartei, wie unterwürfig die sind und wie oft sie ihre Meinung leicht und so ändern, damit SPD und Grüne lieb zu ihnen sind und damit sie eine Chance haben, die nächste Stadtregierung
zu machen. Ausgleichende Moment.
Nicht ausgleichen, anpassen, aufgebend, unterwürfig. Und ich bin so froh, dass wir nie in diese Falle gegangen sind. Ja. Und dadurch sind wir stärker und unabhängiger, weil uns kann niemand an die Zügel kriegen. In einem Ausschuss oder in einem Stadtparlament kann niemand uns damit drohen, uns irgendwas zu entziehen, wenn wir uns nicht wohlverhalten.
Ja.
Und das ist schön.
Ja, das macht ja frei.
Das macht frei. Ganz genau. Ganz genau. Und in dem Sinn können wir sagen, was wir wollen. Also ich kann erzählen, dass ich die Kulturdezernentin Ina Hartwig vor 6 Jahren, dachte ich, auch mit der komme ich irgendwie hin, die schreibt auch Bücher, die ist fortschrittlich und hat so ein zauberhaftes, mädchenhaftes Lächeln und scheint immer bereit zum Dialog. Und jetzt nach 6 Jahren weiß ich, wer sie ist. Eine, die Versprechungen macht, die sie nicht hält. Ja, die hat damals mich davon abgehalten, den Antisemitismus im Romantikmuseum zum Thema zu machen und hat gesagt, warten Sie ab, wir machen das ganz bestimmt, aber erstmal muss es ja fertig gebaut sein und dann reden wir über die Bestände an Briefen und Texten, die Romantiker über die Juden und so weiter. Dieses Versprechen, wir machen da was rüber, ja, ich sehe auch, das ist eine wichtige Sache. 6 Jahre und trotz mehrerfach ist nie was draus geworden, also, weil sie den Konflikt, sie scheut den Konflikt über den Antisemitismus im Romantikmuseum. Sie hat zur Documenta erst lauter zustimmende Sachen gesagt, angepasste Sachen gesagt und nach einem Jahr war sie überzeugt und hat das Gegenteil gesagt. Das heißt immer, mit wem sie redet, wer gerade wichtig ist und auch der Standort. Also die meisten Leute in der Stadt wissen nicht, dass die städtischen Gebühren abgerissen werden sollen. Irgendwann wird das Foyer zertrümmert und die goldene Wolke und dann sagen die Leute, was? Und dann erfahren sie, dass jetzt schon beschlossen ist, wird abgerissen. Und da ist die Linkspartei dafür, da ist Volt dafür, da ist die SPD dafür, die Grünen, die CDU, alle sind dafür. Nur kleine Ökolinks nicht. So. Und in der Frage hat Frau Hartwig zigmal den Standpunkt gewechselt. Mal wollte sie da, mal wollte sie da. Und immer wurde alles schön begründet. Nach dem Interesse der Herrschenden in dieser Stadt. Und wer das ist, wissen wir ja. Große Kapitalfraktionen, Banken, Immobilienfirmen. Und die sagen, sie wollen halt gern so eine ihre Bankenhochhäuser sind so langweilig, dass sie jetzt ein Theater da reingestopft haben wollen, damit sie abends ein bisschen Licht sehen. Und vielleicht gehen sie auch mal in das Theater. Und am Willy-Brandt-Platz kommt jetzt eine protzige, ob modern oder traditionell gebaut, ist mir egal, eine protzige Oper hin, sozusagen für die hauptsächlich, nicht alle, auch einfache Leute lieben Oper, aber hauptsächlich hochsubventionierte Plätze für die Elite im Rhein-Main-Gebiet. So. Mhm. Ja, das ist der Plan. Und das revolutionäre und experimentelle Theater, was Theater ja eigentlich ist, wird zwischen die Banken gestopft an einen schlechten Zugang zu den ÖPNV-Haltestellen in der Nähe. So, das ist Kulturpolitik in Frankfurt und noch mehr.
So erlebe ich das tatsächlich auch. So, dass hier Subkultur so von den Orten her es auch nicht so leicht hat wie vielleicht eben in kleineren Städten. Und man würde denken, wie schade, wer alles nicht nach Frankfurt kommt, auch mit Bands oder so, weil hier
sehr die auffällig, ja,
weil auffällig. Die Läden nicht mehr da sind, weil dadurch die Szene das auch nicht mehr da ist und so. Aber ich würde gerne nochmal jetzt den Bogen jetzt hier schlagen. Ihr werdet euch wundern. Also ich bin in den 70ern geboren und verfolge aber, was ich gelesen habe in den 90ern, dein Buch über Esoterik.
Entspannt in die Barbarei.
Genau, das war für mich sehr wichtig. Und dann natürlich 2007 die Ulrike Meinhof-Biografie. Und ich hatte das ja auch immer, die Linke hat mich ja auch immer schon interessiert. Also ich habe da immer so drauf geschaut. Und ich hatte auch dann so natürlich erstmal auch die RAF und das Ganze, das hatte mich schon fasziniert. Ich habe diese Bücher gelesen und dass das prägt natürlich auch so ein Bild von wie links ist, nicht wahr? Antiimperialistischer Kampf, ne, von Tupamaros Uruguay, du hast es ja schon angesprochen, diese Vorstellung, die man sich da gemacht hatte hier in der westlichen Welt. Und jetzt fand ich eben wenn man mit der RAF sich beschäftigt, dann gibt es ja diesen blinden Fleck auch des Antisemitismus, der da immer war. Und den musste ich dann irgendwie persönlich für mich irgendwie überwinden. Es gibt da eine Strömung auch in der Linken, die das gemacht hat, wo dann die Diskussionen stattfanden. Aber viele ältere Linke, hatte man das Gefühl, haben das nicht so mitgemacht. Die waren dann immer noch romantisch, wie wir in Palästina an der Waffe ausgebildet worden und in Jordanien und so. Deshalb fand ich dein Buch halt so interessant, dass du aus dieser, offensichtlich zeitlich aus dieser Bewegung dann kommst und dann aber das so klar und anders formulierst als andere. Und dass eben Antisemitismus für dich schon früh offensichtlich ein Thema geworden ist. Oder war. Also,
ja, schon in der Schule war es natürlich. Also
auch aus der Familie hast du erzählt.
Ja, also Familie war eher die Abwehr, weil wenn ich meine Großmutter fragte, wer ist denn der Onkel in dem Foto an der Wand und der hatte eine SS-Uniform, sagte sie, ach, das war der liebe Onkel Wolfgang, der hatte so gute Manieren.
Genau,
so,
ja.
Das war, ne, und dagegen steht dann eben zufällig an so eine Schule wie die Tatenschule gekommen zu sein mit zwei eher konservativen, aber explizit nicht faschistischen Lehrer. Kollegium und andere Sachen mehr, also eine Reihe von Zufällen und die Leute, mit denen ich im SB zu tun hatte, da war auch irgendwie nichts, wo man hätte antisemitisch oder antiimperialistisch, also Antiimperialismus ist für mich ein Begriff, der ist klar und der ist eigentlich auch verwendbar. Er ist nur inzwischen sowas von versaut, dass es gar keine Kriterien mehr gibt, was damit gemeint ist. Wenn jemand das sagt, weiß ich nicht, ahne ich heutzutage, dass er das Falsche damit meint, aber es wird nicht diskutiert. Es ist kein verwendbarer politischer Begriff mehr.
Aber warum bist du denn da so eine für mich so gefühlt so eine solitäre Person?
Nee, bin ich nicht. Denk doch mal, also mein ganzer Kreis um mich, Ökolinks. Wir haben die radikale Linke gegründet 1990 im Winter. Mit dem expliziten Anliegen zu gucken, ob man nicht da waren wir ja dabei, aus den Grünen rauszugehen. Wir wollten gucken, ob es da noch politische Organisationen gibt, die aus ihren Fehlern gelernt hatten, mit denen man gemeinsam ins Gespräch, nicht um was zu organisieren, sondern einfach gemeinsam einen Organisationszusammenhang, einen Diskussionszusammenhang für eine gewisse Zeit organisieren könnte. Und wir haben das gegründet. Da waren wir, das war Manfred, ich, Thomas Ebermann, Rainer Trampert, Hermann Gremlitzer, Georg Füllbert und vielleicht noch 3-4 Leute, also ein rundes Dutzend. Mhm. Und beim zweiten Treffen waren wir 40 und beim dritten Treffen waren wir 200. So groß war das Bedürfnis nach dieser Diskussion. Das hat nicht alles gehalten, aber es gab eine Zeitung, es gab verschiedene Altersstufen, es gab extrem viel politische Bildung und Auseinandersetzung, über die man gelernt hat. Also Wolfgang Port lebte dann auch und alle möglichen Leute, von denen von denen man im Streit, nicht indem man deren Position alle übernimmt, sondern wo man im Streit im Kopf was zu tun kriegt. Deswegen war das ziemlich wichtig. Und heute wird immer gesagt, daraus sind die Antideutschen entstanden. Das stimmt nicht. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, aber man möge mich korrigieren, dass wir uns damals selbst als die Antideutschen, sondern wir hatten nie wieder Deutschland als Parole bei einer großen Demo in Frankfurt und einer in, der andere war, glaube ich, in Berlin oder in Köln. Wir haben Kongresse gemacht mit solchen Titeln. Und daraus, das zerfiel dann aus unterschiedlichen Gründen, auch wegen Irakkrieg oder Golfkrieg. Egal, aus verschiedenen Gründen gab es so viel Streit, dass einiges auseinanderfiel, einiges aber neu sortiert zusammenhielt und viele Verbindungen blieben und andere nicht mehr bestanden oder völlig konträr wurden. Und aus einer dieser Achsen wurden dann die Antideutschen der ersten Generation, also die um Leute wie Justus Wertmüller und die Bahamas-Fraktion und was nicht alles. Und das, die und wir oder die und ich waren große Gegner. Also ich habe ihnen vorgeworfen, dass sie Israel benutzen würden, um ihren Rückweg in die bürgerliche Gesellschaft zu organisieren. Und dann sind die aber auch ziemlich, die haben sich so angepasst an rechte Positionen, dass sie insgesamt keine Attraktion mehr hatten. Und dann ist aber aus dem Richtigen, was darin ja auch war und was eher mit der radikalen Linken zuvor zu tun hatte, ist eine neue, junge Linke an die deutsche Szene entstanden, wo ich mich dann immer gefreut habe, wenn auf irgendeiner Demo der Spruch "nie wieder Deutschland" gerufen wurde, weil ich noch weiß, wie wir den mit 12 Leuten im Hinterzimmer in Köln erfunden hatten als erste Demoparole. Also da gibt es eine Verbindung so rum, aber diese, was dann als antideutsche galt, war eher gegnerisch. Jetzt nennen sich heute Leute so, ohne das alles zu wissen. Und dann gucke ich kurz hin und sage, was meint ihr denn genau damit? Und dann sind es entweder Freunde oder Leute von einer falschen Fraktion. Aber es ist nichts, womit ich mich selbst bezeichnen würde. Ich habe früher immer gesagt, antideutsch heißt einfach, dass du antinational bist. Und in Deutschland ist das dann eben antideutsch aus sehr, sehr guten Gründen. So.
Ja.
Das würde ich auch immer noch sagen. Aber diesen Stempel antideutsch trage ich für mich nicht. Aber ich habe auch keine große Abwehr mehr, nachdem es so viele nette Leute gibt, die sich im weitesten Sinne so verstehen.
Ja, Jutta, vieles von dem, was du angesprochen hast, ist ja auch immer tatsächlich eingetreten. Also du hast zum Beispiel vor dem Rechtsruck in der Friedensbewegung gewarnt. Du hast das Abdriften von Linken, wie Jürgen Elsässer schon sehr früh angemerkt. Bist du manchmal erschöpft davon zu denken, ich hab's euch doch gesagt?
Conny Cassandra. Freunde sagen, ich schreibe meine Bücher auch immer zu früh. Aber ich meine, ich schreibe eigentlich furchtbar langsam Bücher. Und für das Meinhof-Buch habe ich 7 Jahre gebraucht. 6 Jahre Recherche, um den ganzen Müll wegzufegen. Und überhaupt eine Recherche anzufangen, bei der ich, also was aus, jetzt meandere ich etwas. Aber um festzustellen, dass ein Buch wie der Bader-Meinhof-Komplex von dem unsäglichen Stefan Aus, das heute Schullektüre ist, hergestellt werden konnte, dann zu wissen, dass es nur auf ein paar fragwürdigen Zeugen, BKA-Unterlagen und auf sonst fast überhaupt nichts aus Archiven besteht, habe ich dann, weiß ich, seitdem ich in allen Archiven, in denen ich nach Meinhof und Meinhofscher Familie und sonst was geguckt habe, in allen Archiven, es waren sicher 50 durchs ganze Land, nur frisch gefallener Schnee und keine Spur vor mir von irgendwelchen Archivrecherchen. Nur nicht mal von irgendwelchen Handlangern von ihm und Zuarbeitern. So, deswegen 6 Jahre. Und 7 Jahre mit dem Schreiben. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Also,
dass du deiner Zeit offensichtlich voraus bist.
Nein, wenn ich mich was interessiert, beschäftige ich mich damit. Und ich weiß nicht, warum ich manchmal zu früh bin. Also meine Freunde sagen, ich sollte doch manche Bücher bitte einfach 5 Jahre einlagern und dann entbringen. Dann kämen sie in die Debatte. Und das passiert mal jedes Mal, dass manche Bücher erst 10 Jahre später zünden oder 5 Jahre später oder 20 Jahre. Aber was soll's? Ich meine, das Leben ist kurz und begrenzt und ich habe noch 3 ganz bestimmte Bücher vor mir, die muss ich schaffen und dann sehen wir weiter. Dann schreibe ich wahrscheinlich nur noch
Romane.
Krimis. Nee, niemals Romane, nein.
Ich habe jetzt nur
Hardcore-Krimis.
sehr gestaut, weil dein Buch Haltung und Widerstand ist ja von 2019.
Und das ist brennend aktuell.
Und ich dachte, ich lese, also ich habe es ja jetzt gerade nochmal gelesen, also das ist ja, als hättest du es jetzt geschrieben.
Ja.
Und das, also das ist natürlich schlimm, also dass es tatsächlich so ist.
Nein, das Problem ist, man hätte ja manches vielleicht mildern können. Mhm. Und manche Leute von den falschen Wegen locken mit Argumenten. Und das ist das, was mich daran ärgert.
Ja, das ist wirklich
nicht das Recht haben. Es wäre schön, wenn ich nicht Recht habe.
Natürlich.
Super schön.
Ja.
Aber dass ein so großer Teil, ein viel zu großer Teil sogenannter Linker oder Leute, die sich so nennen, dem Antisemitismus in diesem Ausmaß verfällt wie nach dem 7.10., hat natürlich Gründe und Wurzeln.
Mhm.
Und nach denen habe ich gesucht, weil es das immer wieder gab, Montagsmahnmachen machen und sowas alles. Daher kam mein Interesse. Und jetzt ist es ein Buch, als ob es gerade eben geschrieben ist.
Ja. Ja.
Besonders die beiden Antisemitismus-Kapitel.
Ja.
Und es ist es ist 7 Jahre alt.
Ja, das kann man nicht glauben.
Scheiße, 6,5 Jahre.
93.
Wahnsinn. Ja. Ich schreibe jetzt gerade an einem Text mit einem Kollegen über den BDS, weil ich bin ja eigentlich Musikjournalist und da ist es ja wahnsinnig virulent, dass ich jetzt gucken muss, wo kann ich überhaupt noch mich mit Popkultur beschäftigen, ohne auf dieses Thema zu stoßen, dass ich das Gefühl habe. Ja, und da hat sicherlich der BDS eine große Rolle, eine Vorreiterrolle gespielt und habe dann auch gestaunt, dass du das in deinem Buch schon vor 6,5 Jahren alles da drin hattest.
Ich habe seit 2010 versucht, irgendwie zu verhindern, dass der BDS sich hier ausbreitet. Es hat keine Sau interessiert. Aber es war so absehbar, weil in anderen Ländern so viel schon früher war als hier. Und so früh Leute wie Judith Butler, die so angesehene Schriftstellerin mal waren, die sozusagen den BDS in USA die Türen zu Universitäten geöffnet hat, ab 2004, 2005, also gleich nach der Gründung. Und es wurde nicht gesehen. Und man weiß ja doch, dass viele Entwicklungen, die in USA sind, in einer oder anderen Verformung in Deutschland gerade auch auf die Kulturszene wirken.
Ja.
Es war eine Blindheit nach dem Motto, nein, die deutsche Linke, die kann gar nicht antisemitisch sein, bla bla. Und das verbunden mit islamistischen Gruppen, das gibt eine Gemengelage, die ist wirklich brandgefährlich. Nur noch brandgefährlich. Der BDS war nichts anderes und ist es noch, aber jetzt ist seine Funktion mit dem 7.10. sozusagen ziemlich gesättelt. Der BDS ist nichts anderes als der außenpolitische Arm der Hamas gewesen. Die Hamas durfte nicht mehr reisen, hatte Verbote, überall aufzutreten. Und da war der BDS der Lautsprecher, gerade im kulturellen Bereich, weil sie wussten, wenn sie da in Gesellschaften reinkommen, über die Erziehung, die Ausbildung. Am Anfang haben sie auch sehr offen gesagt, wir müssen die nächsten Generationen in den USA an den Universitäten erreichen, nämlich diejenigen, die dann irgendwann regieren oder in den Geschäften wichtige Funktionen besetzen, die müssen dann gegen Israel eingestellt sein. Und das ist ihr Ziel. Haben sie ziemlich weitgehend erreicht.
Ja, also ich hätte noch so vielleicht 2-3 Fragen noch auf jeden Fall zum aktuellen Wahlkampf. Ne? Da bist du ja eine richtige Ansprechpartnerin und, wie ich schon gesagt habe, jemand, wo ich mich noch nicht im Stich gelassen gefühlt habe.
Du sollst auch nicht mir vertrauen.
Zu spät.
Zu spät. Scheiße. Okay.
Zu spät. Okay. Und deshalb, dieser Wahlkampf ist auch so über mich so ein bisschen hereingebrochen. Also wenn man jetzt eben nicht in so einer Partei ist oder beziehungsweise hier damit zu tun hat, dann sieht man plötzlich so, ach so, jetzt ist ringfrei, die Plakate hängen wieder so, um Himmels Willen. Mhm. Auch ein wichtiges Thema ist Populismus. Das ist auch was mir jetzt wieder so begegnet in diesem Wahlkampf, wenn es heißt, Wohnräume statt Schützengräben beim BSW. Auch eine Partei, die dir vielleicht geläufig ist. Also für mich ein ganz rotes Tuch, Sarah Wagenknecht, ja schon immer gewesen und jetzt auch mit ihrer eigenen Partei. Wie würdest du diese Partei einschätzen? Na,
wir haben ja 3 Gruppen, die sich ziemlich ähnlich sind, finde ich, in ihrem Nationalismus und in ihrer Putin-Freundlichkeit und auch in ihrem ausgesprochenen oder unausgesprochenen Antisemitismus. Das ist Mera 25, also diese DiEM-Variante.
Ja.
Das ist Frankfurt Sozial, wo oben ansteht Peter Feldmann. Und die nächsten, die auf der Liste stehen, sind MLPD und DKP. Und dann, was war das dritte? Ach, BSW. Naja gut, bei denen ist eh alles verloren. Das ist... Der regt mich irgendwie nicht nur Sarah Wagenknecht. Eigentlich regen die mich gar nicht mehr auf. Das ist einfach ein rechtes, Putin-freundliches, unkritisches, von Stalinismus gespeistes nationalistisches Projekt. Und damit komplett zu vergessen, da gibt's gar nichts.
Haben die eine Chance hier
irgendwie? Die haben einen Spitzenkandidat, Eyup, der macht gute Sachen zur Wohnungspolitik und ist aus den Linken irgendwie vertrieben worden und aus Gründen, die ich nicht verstehe und die er auch nicht erklären kann, hat er sich denen angeschlossen. Keine Ahnung, ob der reinkommt oder nicht, ich hoffe nicht. Nicht wegen der Person, sondern weil das Projekt nicht vertreten sein sollte.
Und dann nochmal so die Vorstellung.
Ach so, die Plakate und die populistischen Parolen. Also ich muss bei denen ich finde es so lustig, dass mindestens 3 Parteien oder 4 exakt die gleiche Druckfarbe rot verwenden. Von Weitem weiß ich immer nicht, wer es ist. Und das finde ich witzig, weil eigentlich sind Plakate dazu da, um irgendwie was Originäres zu zeigen und einen originären, auch künstlerischen Ausdruck zu haben. Und das schaffen sie einfach nicht. Das ist lustig. Und dann gibt's Parolen bei der CDU, deren Plakate technisch besser gemacht sind, wo die dich ja nur kaputt lassen. Der eine will den Stau auflösen. Ja. Oh, einfach Schnips mit der Hand und mit dem Zauberstab den Stau auflösen. Aber alles, was die Leute in andere Verkehrsmittel bringt, verhindert er, wo er immer er kann, mit ihm seine Partei, die CDU. Und dann gibt's noch so ein schräges Plakat von denen. Was sagt er da? Ich hab's vergessen, die Parole. Aber die ist sagenhaft dämlich, weil sie die Antwort schon in sich birgt. Wir machen, was geht. Machen, was geht. Und in dem Zusammenhang habe ich beschlossen, mir einen dicken Filzstift zu kaufen und immer drunter zu schreiben, also nix. Weil es ist irgendwie so, der Satzteil fehlt und so schlagen sie sich immer selber. Sie haben halt so schlechte Werbeagenturen.
Oh ja, die CDU.
Wir haben natürlich die beste, wir machen das alles selbst.
Ich freue mich immer, wenn ich Leo Fischer sehe, den kenne ich schon.
Aber unser Plakat, wir haben halt nicht so viel Geld, das hängt halt nicht so oft wie das von den anderen in der Stadt. Dafür haben wir jetzt ein großartiges Manifest heute Morgen fertig gekriegt. Nachtarbeit. Oh, und das ist jetzt gedruckt ab morgen da und wird am Wochenende verteilt.
Und jetzt nochmal auch wirklich so eine Frage von außen. Das ist ja natürlich immer so die Faszination. Also Politik ist ja relativ abstrakt, wenn man drauf guckt. Also die Bundespolitik, es wird ja dann immer kleiner. Jetzt sind wir hier in Frankfurt in der Stadtverordnetenversammlung. Was kann man denn tatsächlich erreichen und was auch nicht? Also wo sind so die Grenzen und wo sagst du, ach, da konnte ich tatsächlich im Diskurs irgendwie was machen? Also hier gibt's
im Diskurs kannst du überhaupt nichts erreichen.
Sehr gut.
Es gibt niemanden im Römer, den du öffentlich oder in einer Debatte zu irgendeiner Positionsänderung bewegen kannst. Das gibt's nicht.
Okay.
Weil die sind alle festgelegt auf ihre Interessen. Und wenn du weißt, wo sie politisch stehen, weißt du auch, wessen Interessen sie ungefähr vertreten. Das ist furchtbar transparent eigentlich. Aber sie geben natürlich alle vor, wenn das richtige Argument kommt, käme, dann würde ich auch und so. Es gibt ab und zu mal einzelne Menschen, die für Argumente erreichbar sind, mit denen es auch Spaß macht zu streiten, andere Position, aber es ist wenigstens Substanz dahinter, das erfreut mich ja immer schon. Mit dem Elternwerden ist nämlich auch verbunden, dass einem die qualifizierten Gegner ausgehen, was ich sehr bemängle. Schade. Ja, es gibt wirklich wenig Leute, mit denen man richtig substanziell streiten kann. Es macht ja auch Spaß fürs Hirn, ist ja sehr anregend. So, also es gibt niemanden, den ich per Diskurs von irgendwas, außer hinter den Kulissen unter vier Augen, dass jemand sagt, und das kommt nicht selten vor, du hast eigentlich recht, aber du weißt ja, in der Fraktion haben wir dafür keine Mehrheit. So, und was willst du dann mit der Person?
Ja.
Musst dich ja mit denen. Die wird dann trotzdem gegen dich abstimmen, auch wenn es gegen ihre eigentliche Einstellung oder ihr Gewissen oder was auch immer ist. Ja. Das heißt, wir sind ja das einzige anti-autoritäre linke Angebot auch. Und die Art, wie wir Politik machen und unser Selbstverständnis, was ich ja vorhin ganz ausführlich geschildert habe, aus Bewegungen kommt, ist, unser Weg ist extrem viel komplizierter als der sogenannten bürgerlichen Politik. Die sagen, wir sammeln zusammen, wir haben Apparatstrukturen in den Parteien, da kommt nur nach oben, wer anpassungsfähig und wendig ist und der dann die Interessen vertritt von denen, die uns auch finanzieren oder uns ideologisch nahestehen. So, und dann wird das zusammengezählt und dann gibt's Zahlen und dann ist da eine Regierung. Und wir sagen, auf dem Weg sind linke Position, ob nun gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, für eine völlig andere Strukturierung der Verkehrspolitik in Frankfurt, für das Ende des Verkaufs von städtischem Grund und Boden, weil man den Grund und Boden für sozialen Wohnungsbau braucht und so weiter. Also keine der Positionen, die wir ganz reduziert auf kommunalpolitischer Ebene als grundsätzliche Position haben, ist über eine Stadtregierungsmehrheit änderbar, weil es dafür niemanden gibt, mit dem man eine Mehrheit hat. Also ist unser Weg der, dass wir, also ich sag's mal aus verschiedenen Gründen indirekt, manchmal ist es so, dass wir ein Problem sehen und denken, oh, das wird schwierig, dafür kriegen wir kriegen für das meiste, also wenn wir Anträge zu dem oder jenem stellen, wissen wir schon, die werden abgelehnt. Dann können wir unser Fleißkärtchen zeigen, Wähler, guck mal, lieber Wähler, wir haben einen wunderschönen Antrag gestellt. Leider wurde er abgelehnt. Das ist irgendwie eine Position, die mich nicht befriedigt.
Ja.
Also organisiere ich lieber oder wir organisieren lieber draußen die Proteste so qualifiziert, dass sie Druck haben, ohne dass unser Name draufsetzt. Das heißt, gelegentlich helfen wir bei der Gründung von Bürgerinitiativen, gelegentlich helfen wir bei der Qualifizierung von Initiativen, bei der Unterstützung, bei der Informationsbeschaffung aus dem Parlament, aus der Verwaltung. Das geben wir an Leute. So, und das wirkt dann. Ich will mal ein Beispiel nennen. Zwei Beispiele sind vielleicht die Grüne Lunge, also die Grüne Lunge als Wahnsinnsprojekt von einem grünen Dezernenten namens Kunitz, der zusammen im Gespräch mit einem Immobilienkonzern namens Real Instone riesiges Bauungsprojekt plante, was oben die ganze Schneise für Frisch- und Kaltluft, die aus der Wetterau kommt, nach Frankfurt rein, nach Nordend-Bornheim in die Innenstadt zustopfen sollte. Sie haben es ganz schick Innovationsquartier genannt. Damit man wusste, es wird irgendwas ganz Modernes und unheimlich ökologisch. Aber Pfropfen zu, Wind und Luft weg. Dagegen Antrag stellen wäre ziemlich unsinnig gewesen. Wir haben also versucht, Widerstand aufzubauen. Wir haben geholfen, BI gestützt und Aktionen mitgestützt und so weiter, bis das dann dazu kam, dass nach 6 Jahren oder 5 Jahren des Kampfes 2021 die Grünen ihren eigenen Beschluss im Wahlkampf kassiert haben. Aber wie sich jetzt rausstellt, 5 Jahre später, nach dem letzten Wahlkampf nämlich, ist die Tatsache, dass sie das nicht mehr wollten, nirgendwo ins Planungsrecht eingeflossen. Es gibt noch nicht mal eine Klarheit darüber, ob das nicht doch alles zugebaut wird. Mhm. Wenn jetzt eine CDU-SPD-Koalition drankommt, und vielleicht mithilfe der Grünen, mit der Grünen oder nicht, kann das noch hingesetzt werden, in der oder jener Form. Es gibt noch nicht mal eine Einigkeit darüber, was eigentlich versiegelter Boden, der nur bebaut werden sollte, am Rand oder unversiegelter bedeutet. Mhm. Das heißt, es ist viel organisiert worden, aber die, die die Mehrheit hätten, um etwas zu ändern, haben diese, erzählen uns jetzt, sie haben die Mehrheit nicht zur Wirksamkeit gekriegt. Auf Deutsch, die FDP hat so lange widersprochen, bis sich Grüne, SPD und Volt auch nicht getraut haben. So. Deswegen ist das jetzt wieder auf dem Tisch. Und das einzig Schöne daran ist die Zeitverschleppung. Solange geht Frischluft.
Genau.
Zweites ganz anderes Beispiel im Kulturbereich ist die Dohndorffsche Druckerei.
Das hatte ich auch schon gelesen, ja.
Ja, als wir gehört hatten, dass die abgerissen werden sollte für das Institut für empirische Ästhetik des Max-Planck-Institutes, habe ich nur, weil ich mich mit denen schon über ihre NS-Vergangenheit auseinandergesetzt hatte, habe ich mal nachgeguckt, ob auf der Website immer noch der alte Nazi Konrad Lorenz verehrt wird. Und siehe da, er wurde immer noch verehrt, der Gänsevater und so weiter. Ich weiß nicht, ob er seine Geschichte kennt, aber alter Nazi, rassenhygienisch tätig während des Zweiten Weltkriegs in Westpolen und. Aber hochgerühmt nach dem Zweiten Weltkrieg, großes Vorbild vieler Ökologen und Naturwissenschaftler. So, der wird also da immer noch gerühmt, da wusste ich, sie haben immer noch nichts verstanden. Und dann habe ich geguckt, okay, sie wollen das abreißen und behaupteten, dann hörte ich aus dem Ortsbeirat von unserer Vertreterin dort, die behaupten, dass das alles viel zu teuer sei, das zu erhalten, es ginge gar nicht, es wäre so baufällig, man müsse es leider platt machen. Kurz und gut, wir haben dann mit dazu beigetragen, dass im Ortsbeirat, in Initiativen und anderswo die Position verstärkt wurde, die gegen den Abriss war. Und haben dann, als einige Menschen sich entschieden haben, das zu besetzen, das heftig unterstützt, auf verschiedenen Wegen. Und das war dann so schön, weil es lief wie in manchen Konflikten dieser Art. Das MPI hat irgendwann gesagt, das ist uns aber jetzt unangenehm, die Situation so unwillkommen im Viertel zu sein. Das finden wir nicht gut. Wir geben den Plan auf. Und wutsch, siehe da, es war doch nicht so baufällig. Man konnte es sanieren und am Tag und dann sogar beschließen, dass es ein Übergangsquartier für die Schirren wird, während die renoviert oder saniert wird. Und dann ist Frau Hartwig mit einem großen Pomp und allen möglichen Künstlern da eingezogen, um das für die Schirm als Zwischenzeitlösung zu besetzen, während gleichzeitig die Besetzer mit Strafverfahren überzogen werden und keine Kulturdezernentin daran denkt, für die mal zu sammeln oder denen irgendwie anderweitig zu helfen. Also am Ende ist es so, es gibt ein paar Leute, die hart was einfahren mussten dafür, aber das Gebäude ist gerettet und kann erstaunlicherweise als nicht baufällig durchgehend saniert werden und kann benutzt werden und wird hoffentlich ein Teil des Kulturcampus. Hätten wir einen Antrag gestellt, hätten wir einen Antrag gestellt, das soll nicht abgerissen werden, dann wäre der abgelehnt worden, weil das MPD fort und das Land ist der Besitzer und bla bla, oder die Uni war Eigentümer, weiß ich nicht mehr und ist auch egal und so.
Ja.
So, also unser Weg ist umständlicher und führt manchmal doch zum Ziel, aber hat dann selten das Siegel drauf, Ökolinks war mit dabei oder so, weil das wir verzichten so lieber auf das, als dass es nicht passiert.
Ja.
Aber gut, dann haben wir das auch so ein bisschen verstanden. Ja. Also du entscheidest nicht hier in den Räumen, sondern ihr seid eher so ein Brückenkopf für Initiativen, die dann
nicht drumherum in der Plattentour, dass wir sagen, wir gründen jetzt eine Initiative, die auch was mit Mieten macht, damit wir die auf dem Plakat verwerten können, sondern anders. Aufklärung, Aktion, gemeinsame Bildung und dann überlegen, wie man strategisch vorgeht.
Ja, aber das klingt ja jetzt auch ganz gut, wenn man sieht, dass da auch sich zumindest dadurch was bewerkstelligen lässt. Denn sonst ist ja vielleicht so kleine Politik, denkt man so, ja, warum macht man es, wenn man dann
von der Mehrheit nieder... Aber erklär diese komplizierten Sachen mal auf der Straße in drei Sätzen. Ja. Das ist sehr schwer.
Eben.
Ja, das ist sehr schwer.
Aber ich konnte es mir auch immer gar nicht richtig vorstellen, wie agiert ihr eigentlich? Und jetzt habe ich so irgendwie den Einblick.
Es ist immer ein bisschen komplizierter.
Vielleicht.
Aber das muss man immer ganz schön lange nachdenken, wie man das jetzt hinkriegt und wie die Kräfteverhältnisse sind und wie die jeweiligen anderen Parteien drauf sind und was man in dieser Zeit und wie die gesamtgesellschaftliche Stimmung ist und wie die sich in Frankfurt widerspiegelt. Das musst du alles mitbedenken. Sonst funktioniert es nicht so schön, wie wir es gerne haben.
Oh, schwierig, man kennt es ja von sich selber, wie man vielleicht in so einer Clique oder in Familienzusammenhängen auch immer alle schon mitdenken muss, um vielleicht zum Ergebnis zu kommen.
Und dann hast du doch wieder was vergessen.
Ja, eben. Und das auf so eine, auf noch viel mehr MitspielerInnen gesetzt. Also sehr, ja, aber dafür machst du da einen sehr agilen Eindruck. Also
ich glaube, das hat damit zu tun.
So. Oder?
Ja, also wir haben jetzt ganz viel von dir erfahren. Vielen Dank. Also wir konnten natürlich jetzt nur ein bisschen an den Überschriften mal kratzen, aber vielleicht können wir es irgendwann nochmal vertiefen, dass wir mal zu einem Thema nur reden. Aber jetzt so für den Überblick fand ich es jetzt ganz toll.
Gut.
Vielen Dank.
Ja, ich danke euch fürs Zuhören.
Also tschüss.
Tschüss.
Hinterzimmer.
Ein Podcast mit Katharina Schmidt
und Linus Volkmann.
Hinterzimmer.